Heute zu Gast der Investigativjournalist und Buchautor Felix Hutt.
Meine letzte Doku für RTL war aus dem Clan-Milieu in Duisburg. Nach der Ausstrahlung hatte ich Personenschutz. Wenn das Gewinnen und Verlieren sich mit deiner Identität verknüpft, das ist dann die große Gefahr. Weil wenn du dann verlierst ein Match, dann verliert der ganze Mensch.
Alkis, das sind die mit dem Tetrapack auf der Parkbank. Aber wenn man hochwertigen, in gediegenem Ambiente, Champagner, teure Rotweine trinkt, dann hat es ja Style und dann ist das, hat das nichts mit Alkoholismus zu tun. Wie definierst du denn diesen Alkoholismus für dich?
Ich definiere das immer so, dass du wirst hinterfragt, du wirst kritisiert oder du wirst sogar angegriffen. Der eine, der dann mir wirklich vorgeworfen hat, ich mach den Abend kaputt.
Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol, ein Experiment mit überraschenden Folgen. Was war für dich die größte Überraschung?
Die größte Überraschung für mich ganz persönlich war das.
Einen Grund, warum Menschen oft Alkohol trinken, den beschreibst du als das Herantrinken an die Austaste, mit der ich mir meine Sorgen für ein paar Stunden abgeschaltet habe. Wie bist du davon weggekommen?
Das sind zwei Ebenen.
Hey, Chris Sorel hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Felix Hutt gehört zu den besten Investigativjournalisten Deutschlands. Er hat für den Stern und für den Spiegel gearbeitet und die besten Enthüllungsgeschichten über zum Beispiel den Hollywood-Star Kevin Spacey geschrieben oder über den R&B-Star R. Kelly und viele, viele weitere. Heute ist er bei RTL tätig und hat seine eigene Show, Felix Hutt Investigativ, wo er tief in kriminelle Milieus, in andere Missstände einsteigt und da Dinge ans Tageslicht bringt, die sonst verborgen blieben. Zudem ist er Buchautor und er hat jetzt ein neues Buch geschrieben, das heißt Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol. Ein Selbstexperiment mit überraschenden Folgen und genau darum geht es in diesem Auf- und Abgespräch. Felix gibt, wie ich finde, sehr, sehr spannende Einblicke, wie der Alkohol durch seine persönliche Sozialisierung, seine Familie, seinen Job, seine gesellschaftlichen Normen, aber auch Hobbys wie der Tennissport und auch seinen Freundeskreis wirklich zu einem festen Bestandteil seines Lebens wurde. Wie er, wie viele andere Deutsche auch zu, wie er es nennt, einem Alltagsalkoholiker wurde, ohne sich das wirklich eingestehen zu wollen. Wie es dann tatsächlich dazu kam, dass er gesagt hat, ich möchte mal ein Jahr Pause machen, eine sehr berührende und persönliche Geschichte. Und welche Steine ihm in den Weg gelegt wurden auf diesem Experiment von seinem eigenen Körper, von seinem Geist, aber vor allem auch von seinem Umfeld, selbst seinen besten Freunden, die es eigentlich gut mit ihm meinen. Dieses Gespräch ist wirklich ein, wie ich finde, ganz großes Highlight. Es ist kein Moralplädoyer, es ist kein Moralzeigefinger, der sagt, Menschen sollen kein Alkohol mehr trinken, sondern ein sehr reflektierter Einblick in ein Experiment, was vielleicht viele Menschen sich vielleicht ab und zu mal vornehmen, aber aus guten Gründen nicht machen. Man kann hier sehr viel über Alkohol, die Stellung in unserer Gesellschaft lernen, man kann sehr viel darüber lernen, welche Beziehung normale Menschen in Anführungsstrichen, also nicht die Heavy Drinker, nicht die Alkoholiker, nicht die Menschen, die bei den anonymen Alkoholiker sind, sondern Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, aus allen Berufsschichten, welche Beziehung sie zu Alkohol entwickelt haben. Und was ich besonders spannend finde, im Gespräch teilt Felix auch immer wieder sehr spannende Einblicke über seine Arbeit als Investigativjournalist, warum er kürzlich Personenschutz brauchte nach einem seiner letzten Projekte. Und was aus seiner Sicht die wichtigste Eigenschaft ist, um nicht nur in seinem Beruf, sondern in allen Berufsfeldern oder insgesamt im Leben wirklich Exzellenz zu erreichen. Ich kenne Felix schon seit vielen Jahrzehnten. Wir kennen uns früher aus dem Tennissport, haben uns aber jetzt über dieses Projekt nochmal ganz neu kennengelernt. Und aus meiner Sicht ist das wirklich ein Gespräch, ein Muss für alle Menschen, die, und wenn es auch nur ab und zu ist, Alkohol konsumieren und hier frei Haus spannende Einblicke in ein Experiment kriegen, was wirklich viel über unsere eigene Psyche, über die Gesellschaft, über die Droge Alkohol und insgesamt über unser Leben verrät. Also viel Spaß beim Auf und Ab von Felix Hutt. Felix, du trinkst seit jetzt knapp 2 Jahren so gut wie keinen Alkohol mehr. Ein paar Joker hast du immer wieder, die werden wir später kennenlernen, auch welche Erlebnisse du da hattest. Aber was war denn in diesen knapp 24 Monaten so das schönste Erlebnis, das du nie gehabt hättest, wenn du weiterhin Alkohol wie vorher konsumiert hättest?
Das allerschönste Erlebnis für mich ist die Zeit mit meiner Tochter. Die ist jetzt mittlerweile 5 Jahre alt und ich hätte nie die Aufmerksamkeit, nie die Kreativität auch gehabt, Zeit mit ihr zu verbringen. Ich bin davor häufiger mit ihr mal ins Wirtshaus gegangen, weil sie gerne Kaiserschmarrn isst, habe mir dann dabei ein paar Helle reingestellt, habe meinen Alltag sehr auch nach dem Alkohol ausgerichtet. Und jetzt diese Zeit genießen zu dürfen, neben vielen anderen positiven Aspekten, wie zum Beispiel auch dem Sport, ganz neues Level nochmal mit 45 Jahren erleben darf, gehört für mich zum absoluten Highlight.
Ja, das werden wir alles noch im Detail kennenlernen. Lass uns mal, bevor wir so in die Gegenwart gehen, mal ein paar Jahrzehnte zurückspulen. Wir beide kennen uns ja schon sehr, sehr lange, wenn auch noch nicht gut, aber schon lange, weil wir früher als kleine Kinder schon am Tennisplatz konkurriert haben. Was ist denn, Felix, so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Du meinst jetzt in Bezug auf Alkohol oder generell?
Generell du als Person, du als Mensch.
Ja, man muss wissen, ein sehr einschneidendes Erlebnis war sicher, als mein Vater eines Tages nicht nach Hause gekommen ist. Also ich bin ein Scheidungskind und bin bei meiner Mutter mit meiner Schwester aufgewachsen. Und als ich 6 oder 7 Jahre alt war, ist mein Vater eben nicht nach Hause gekommen, hat sich sozusagen neu verliebt. Und das, glaube ich, hat mich nachhaltig geprägt, weil damals in den 90er Jahren, Ende 80er, Anfang 90er Jahren, war Scheidungskindsein wirklich noch was, wofür man stigmatisiert wurde. Das heißt, da war so ein Ursprung des Nicht-Dazugehörens. Ich habe nicht zu der Reihenhaus-Doppelhaushälfte-Gesellschaft hier in München dazugehört und wollte aber immer dazugehören. Und jetzt der Sprung zum Trinken. Und als dann über den Alkohol, über das Trinken mit 13, 14, 15 Jahren die Gelegenheit gab, dazuzugehören, wollte ich das natürlich unbedingt machen und habe sehr, sehr verstärkt gemacht.
Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, Alkohol war früh ein Thema in deinem Leben mit 14, 15. Das werden wir gleich uns noch im Detail angucken. Vorher möchte ich noch ein bisschen besser verstehen. Ich habe dich aus der Ferne immer so ein bisschen verfolgt. Es war gar nicht so schwer, weil wenn man zum Beispiel Spiegelleser ist oder Sternleser, dann hat man bei, wie ich finde, wirklich herausragenden und auch wichtigen Artikeln immer als Autor dich gesehen. Ich habe zum Beispiel einen Artikel in Erinnerung, wo es um R. Kelly ging, den R&B-Sänger. Kevin Spacey, die große Geschichte, das glaube ich du, für den Spiegel recherchiert, ja. und auch veröffentlicht. Dann habe ich in Erinnerung ein mexikanisches Drogenkartell, auch da hattest du eine krasse Geschichte und ich habe mir gedacht, heftig, ich sitze hier in meinem gemütlichen 4 Wänden und der Kollege ist in der Welt unterwegs, trifft Promis, begibt sich in Gefahr etc. Habe dich dann so ein bisschen recherchiert und gelesen, dass du ein sogenannter Investigativjournalist geworden bist. Den Begriff kennen die meisten, aber die wenigsten sind so in den Feinheiten des Journalismus drin. Also was steckt hinter diesem Begriff drin und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus, wenn du solche ganz großen Geschichten aufrollst?
Also investigativ heißt, dass man an Informationen kommt, die wirklich schwer zu erhalten sind. Das geht häufig über Akten aus der Justiz zum Beispiel. Und um die zu bekommen, muss man eben Leute kennen, Kontakte pflegen. Oder wozu investigativ heute auch fast schon so ein bisschen missbraucht wird, ist die Gefahr. Das heißt, wenn jemand in einer besonders gefährlichen Situation recherchiert, dann ist er Investigativjournalist, ist er aber nicht wirklich, sondern er ist ein mutiger Reporter, eine mutige Reporterin. Und wie du gesagt hast, ich habe mir immer zu eigen gemacht, wenn ich eine Geschichte mache, dann mache ich sie richtig und so tief wie möglich. Das sind auch keine tagesaktuellen Geschichten gewesen. Kevin Spacey, da war ich monatelang für unterwegs und ich bin dem Stern und auch dem Spiegel und heute RTL, also meinen Arbeitgebern auch sehr dankbar, dass sie mir immer die Zeit gegeben haben und geben, um so tief reingehen zu können.
Wie legitimiert man sowas? Weil überall geht es um Produktivität, um Effizienz, um Arbeitsstunden. Also wie macht man seinem Chef, seiner Chefin klar, dass man jetzt Budget X braucht und an Ort Y fahren muss?
Ja, es gibt 2 Phänomene. Das eine ist heutzutage das Clickbait. Also die Leute wollen sehr, sehr schnell was konsumieren, ganz schnell Bescheid wissen. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sich tiefer informieren wollen und die dafür auch bereit sind zu zahlen. Das kommt oft ein bisschen zu kurz. Und zum Beispiel Kevin Spacey, weiß ich noch, hat damals bei Spiegel Plus sehr, sehr gute Abos gezogen. Das heißt, Leute haben sich wirklich ein Abo besorgt, um diesen Artikel lesen zu können. Und das honorieren dann die Auftraggeber eben, indem sie sagen, aha, es hat einmal funktioniert, also lassen wir ihn wieder ran.
Das heißt, du hast dir da einen Namen gemacht und so, wie gesagt, als Konsument würde ich sagen, bist auch einer der Top-Leute in Deutschland, kann man das so sagen, in dem Bereich?
Das kann ich natürlich nicht über mich selbst sagen.
Okay, lassen wir mal so stehen.
Aber ich würde sagen, dass es mir gelungen ist, vor allem Geschichten zu identifizieren, die Leute auch interessieren. Häufig ist Investigativjournalist, also Beispiel jetzt Wirecard-Prozess, ja, Wirtschaftsberichterstattung, und das interessiert dann eine gewisse Klientel. Und ich fand es immer sehr spannend, die Tools des Investigativjournalismus auf populäre Themen anzuwenden. Also ich habe auch mal eine Geschichte über Daniel Kübelböck gemacht, als der vom Kreuzfahrtschiff verschwunden ist. Und das war so, ist glaube ich für den normalen Investigativjournalisten eher ungewöhnlich, weil der sich eher jetzt an Trump, an den großen Themen der Politik und der Wirtschaft abarbeitet. Und das war so immer meine Nische, zu sagen, ich nehme ein populäres Thema und wende aber die Tools vom Investigativjournalismus darauf an.
Und ich darf ja oft mit Menschen sprechen, die in ihrer Disziplin zu den Besten gehören. Was ist so in deinem Bereich, was sind die Skills, das Mindset, die Tools, um wirklich diese Exzellenz zu erreichen?
Beharrlichkeit, absolute Beharrlichkeit. Neugier ist ganz, ganz wichtig. Unvoreingenommenheit und natürlich auch, was ist nicht immer schön, wenn man das dann auch ins normale Leben überträgt, ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber den Dingen, die einem präsentiert werden.
Und du hast gerade angesprochen, Gefahr gehört ja auch oft dazu und das lieben die Menschen natürlich so ein bisschen, auch Krimi etc. Was ist so aus all den Erfahrungen, die du gemacht hast, wo sagst du, da war es wirklich auch ziemlich kritisch, was dein Leben oder deine Gesundheit betrifft?
Also ich habe jetzt gerade, meine letzte Doku für RTL war aus dem Clan-Milieu, ganz speziell in Duisburg. Und nach der Ausstrahlung hatte ich eine Woche Personenschutz. Und diese Clans in Deutschland, die sind schon mit Abstand das Bedrohlichste, was mir bislang als Journalist passiert ist, weil die zum Teil auch die Grenzen nicht mehr respektieren. In Holland zum Beispiel wurden Journalisten, wurden auch Juristen erschossen. Also die Clans, die gerade um sich greifen, Stichwort Mokromafia etc., das ist schon auch für mich nicht ungefährlich.
Du hast im Unterschied zu mir das Thema Tennis ja auch nach wie vor verfolgt. Es gibt, ich glaube aus dem Jahr...
Wieder.
Du hast ein schönes Buch geschrieben, ja, wo du mit 39, sagst kurz die Zusammenfassung und du ergänzt bitte, fand ich auch herrlich, mit 39, nachdem du ein Match von Roger Federer, unserem gemeinsamen Idol, gesehen hattest, hast du gesagt, ich will unbedingt einen Weltranglistenpunkt. Ich möchte meinen Namen auf dieser Weltrangliste sehen. Du hast nochmal richtig trainiert etc. bis an die entlegensten Orte der Welt auf sogenannte Futures, das ist so die kleinste Kategorie, die auch nicht im TV übertragen wird. Hat leider nicht geklappt, aber ich fand den...
Großer Spoiler.
Müssen wir
rausschneiden.
Aber ist ein schöne Geschichte über Beharrlichkeit, über Träume, über Dranbleiben etc.
Ja, da bist du ja auch ein gutes Beispiel für jemanden, wenn du im Leistungssport sozialisiert wirst. Ich meine, der CEO der Deutschen Bank war ein erfolgreicher Tennisspieler. Man kann das wirklich weiter spinnen, dass der Leistungssport da wirklich den Leuten eine DNA verpasst und sie sehr, sehr häufig dann auch in anderen Bereichen die Qualitäten sozusagen vortragen. Und so ist es dir gegangen. Du hast dir jetzt wieder aus eigener Kraft was aufgebaut. So geht es mir jetzt und vielen anderen. Und das ist, glaube ich, schon ein Geschenk, was auch viele Eltern wissen sollten. Ja, es ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, die Kinder immer zum Tennis oder zum Turnen oder wo auch immer hinzufahren. Aber es zahlt sich langfristig im Leben aus, weil man auch natürlich lernt, mit Rückschlägen klarzukommen, wieder aufzustehen. Also ich finde, der Leistungssport hat mich da sehr geprägt in allen Bereichen. Und ich sehe auch eben um mich rum Menschen, die aus dieser Sozialisierung kommen, die auch früh gelernt haben, zu verlieren, dass die häufig dann später ein sehr reiches und durchaus erfolgreiches Leben führen.
Und reich nicht unbedingt monetär, sondern
nein, überhaupt
lebensreich.
Nein, das meine ich nicht, meine ich nicht monetär, sondern ich meine das an Erfahrungsschatz und an Widerstandsfähigkeit. Das sieht man jetzt auch in diesen Zeiten, wie viele ehemalige Leistungssportler sich selbst neu erfinden können, immer wieder Wege finden und natürlich auch eine gewisse Härte mit sich bringen, oft ein Verständnis für ihre Körper, was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Also meine These ist ja wirklich, dass wenn du mit deinem Körper im Reinen bist, du mit der Psyche anfangen kannst. Viele machen machen es ja andersrum, reden sich da so ein bisschen raus, ja. Also da bin ich dem Leistungssport sehr, sehr dankbar und er hat mir jetzt auch bei diesem Projekt wieder mit der nötigen Härte geholfen, weil sonst hätte ich viele Situationen sicher nicht überstanden, wo mich am Anfang vor allem der Gruppenzwang wirklich bedroht hat, ja, wo ich einfach mich wahnsinnig schwer getan habe, jetzt in der Kneipe zu sitzen, beim Champions League gucken und nichts zu trinken. Ja, das hat mich wirklich gestresst. Ne? Aber ich war halt gewohnt, bei 6-2 im dritten Satz nach 3 Stunden in der heißen Sonne zu überleben, sag ich mal. Ja, und deswegen habe ich es dann auch hier gepackt. Ja.
Aber, und da wird mir jetzt, du bist auch Vater von einer kleinen Tochter, ich habe einen kleinen Sohn, würde mich jetzt auch mal deine Perspektive interessieren, was du einer jüngeren Generation mitgeben möchtest. Weil was ich neben all den Vorteilen, die du gerade geschildert hast, auch beobachte, ist, dass Menschen mit dieser Sozialisierung auch sehr oft auf externe Anerkennung angewiesen sind, oft nicht das stabilste Selbstwertgefühl haben und dementsprechend auch aus einer Kompensation, aus einer inneren Leere raus diesen ganz hohen Leistungsgedanken haben und diese Härte sich gegenüber an den Tag legen. Wie guckst du darauf?
Ja. Also das ist dann, wenn das Gewinnen und Verlieren sich mit deiner Identität verknüpft. Das ist dann die große Gefahr. Weil wenn du dann verlierst ein Match, dann verliert der ganze Mensch und du verlierst deine eigene. Das darf nicht passieren. Und das muss auch immer klar sein. Hätte ich jetzt eine Tochter, die in den Leistungssport gehen will, das überlasse ich ihr selbst. Ich bin ja kein irgendwie serbischer Tennisdiktator, sondern ja, wenn sie es wollt, würde ich immer sagen, okay, was auf dem Platz ist, ist auf dem Platz. Aber alles andere, meine Liebe zu dir, deine Leistungen in der Schule, alles andere hat damit nichts zu tun. Das ist der große Fehler bei uns gewesen, dass wir aufgewachsen sind und in dem Moment, wo wir ein Match verloren haben, ist die ganze Welt für uns zusammengebrochen. Und dadurch ist das Selbstwertgefühl geschrumpft. Und das darf nie passieren. Du musst immer sagen, das ist ja, weil du Federer ansprichst, das ist ja so toll. Federer verliert, weiß ich nicht, nach 7 Matchbällen Wimbledon-Finale gegen Djokovic und 2 Tage später steht der Gentleman wieder da und ist Roger Federer Familienvater. Das muss dir gelingen, das muss das Ziel sein. In dem Moment, wo du es mit dir selbst verknüpfst, in dem Moment, wo du sagst, ich habe ein Match verloren, also bin ich ein Verlierer. Furchtbar. Kenne ich, ging mir auch sehr, sehr lange so. Und wann habe ich jetzt bin ich 45, habe am meisten Spaß, spiele Seniorentennis, weil genau das nicht mehr ist. Ich dusche mich und dann ist die Sache gegessen.
Wenn wir das jetzt mal aufs Berufsleben adaptieren, weil auch da begegnen wir oft, dass Menschen von dem Lob ihres Chefes abhängig sind, vom Bonus, von der Karriere etc. Also du sagst, dir ist gelungen, diese Entkoppelung zu kreieren. Was kannst du Menschen, die zuhören, die da noch eine engere Verknüpfung bei sich beobachten, empfehlen, wie sie aus dieser Spirale rauskommen?
Ja, die deutsche Sozialisierung ist ja so, dass du dir wird gesagt, in der 4. Klasse, du musst gute Noten haben, um aufs Gymnasium zu kommen. Wenn du auf dem Gymnasium bist, wird dir gesagt, du musst gute Noten haben, um ein gutes Abi zu machen. Wenn du dann ein Medizinstudium absolviert hast, heißt es, du musst jetzt einen tollen Job in der Klinik bekommen. Das heißt, du fragst dich nie selbst, was du eigentlich willst. Dieser Prozess wird in Deutschland ausgespart, sondern dir sagen ständig andere Leute, wer du zu sein hast und was vor allem Erfolg bedeutet. Ja, und das ist so zum Beispiel bei den gutbürgerlichen Familien, das ist so die Karriere. Also meine Tochter, mein Sohn, die geht auf diese tolle Grundschule. Danach selbstverständlich, also auch Realschule, so eine, was ist denn da, wo ist das Problem? Und dadurch kommen wir in so eine Spirale, dass wir nie an den Prozess kommen, der ganz, ganz wichtig ist, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich im Leben machen? Und in dem Moment, wo ich mich natürlich selbst besetze und sage, ich bin Felix Hutt, Tennisspieler, Buchautor, investigativer Journalist, bin ich auch weniger abhängig jetzt von externen Faktoren, weil das bin ich und diesen Weg werde ich auch gehen. Und wenn es ein paar Leuten mehr gefällt und ich ein paar Bücher mehr verkaufe, fein. Wenn weniger, auch okay, werde ich trotzdem das nächste schreiben. An dem Punkt musste ich aber auch, ich bin jetzt 5, an dem musste ich auch erstmal kommen, aber ich glaube, das ist das ganz Entscheidende für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Fragt euch als erstes mal selbst, was ihr wollt und zwar wirklich radikal, womit ihr euer Geld verdienen wollt, wie ihr euer Leben bestreitet und dann erst lasst euch von den Externen, wo ist der Markt, wie kann ich es verkaufen, wen brauche ich dafür und nicht umgekehrt. Ich glaube, das ist der Schlüssel.
Macht total Sinn, was du sagst, aber im Alltag nicht immer so leicht umzusetzen.
Absolut.
So, du hast ein wunderschönes Buch mitgebracht, was ich vorab lesen durfte, was in diesen Tagen veröffentlicht wird, am 19. Dezember.
18. Dezember.
18. Dezember. Ja. Der Titel: Ein Mann, ein Jahr kein Alkohol. Es lässt schon erahnen, wohin es geht. Du als Journalist, das heißt, du hast ein Selbstexperiment gemacht, wie sich's anfühlt, ein Jahr auf Alkohol zu verzichten. Und der Untertitel ist, es gab Überraschungen auf diesem Weg. Ein paar werden wir heute anschneiden. Bevor wir auf dieses Experiment gehen, möchte ich nochmal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, wie deine Beziehung zum Alkohol vor diesem Experiment war, was dich also überhaupt dazu bewogen hat, in so ein Experiment einzusteigen. Was ist denn jetzt aus deiner Erfahrung, 30 Jahre Alkoholkonsum, das Experiment jetzt ein Jahr später, was ist aus deiner Sicht so das größte Missverständnis, das Menschen zum Thema Alkohol haben?
Sie unterschätzen die Gefahr. Wenn ich mir mit 15 angefangen hätte, Heroin zu spritzen oder Crack zu rauchen, dann hätten alle um mich rum, wären alle Alarmglocken angegangen. Alle Menschen um mich rum hätten gesagt, was ist denn da los, den Hut, den müssen wir retten. Wenn du mit 15 Jahren auf dem Waldfest stehst und dich hemmungslos betrinkst, Schnäpse draufkippst, sagen alle ja mei. So ist es halt, gell?
Wird
ein richtiger Mann. Mei, der wird sich schon ausschlafen, ja, dann isst er morgen irgendwie was Salziges, was Deftiges und dann geht's weiter. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, dass diese Volksdroge nicht wie eine ernstzunehmende Droge oft behandelt wird, sondern dass Tausende von Narrativen um diese Droge herum erfunden und gestrickt werden, die sie so gesellschaftsfähig machen. Und dass sie den schon ausgrenzen, der sich dieser Droge, und so stark ist diese Volksdroge, dass der sie nicht nimmt, fast schon wie ein Asozialer, wie ein Aussätziger behandelt wird. Und das ist natürlich extrem problematisch.
Und auf die Gefahr hin, dass wir jetzt schon einige verlieren, ich kann sagen, wir werden hier nicht den Moralzeigefinger schwingen, sondern wir werden einfach von deinem Experiment berichten. Ich werde auch meine Erfahrungen ergänzen. Und am Ende soll sich jeder Mensch seine eigene Meinung dazu auch kreieren. Hier geht es nicht darum, irgendjemanden zu bekehren. Aber was du erlebt hast, finde ich hochspannend.
Ja, das muss ich auch gleich von vorne weg und das sage ich auch in allen Interviews. Ich bin überhaupt kein Moralapostel, sondern ich bin ein Mann aus der bürgerlichen Mitte, der seine Geschichte mit Alkohol aufgearbeitet hat und erzählt. Und jeder soll machen, wie er will. Ich bin auch nicht bei den anonymen Alkoholikern, die sagen alles oder nichts. Ja, meistens schreckt ein alles oder nichts die Menschen total ab. Man erreicht das Gegenteil. Man kennt das von sich selbst. Man macht eine Kohlenhydrat-Diät, spart sich die leckere Pasta und nach 5 Wochen schaufelt man umso mehr. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das will ich auch überhaupt nicht. Sondern ich will sagen, guck mal, ich bin einer von euch. Ich bin unter euch. Ne? Ich halte mich in München auf. Ich bin gesellig. Ich habe mich nicht isoliert. Und so ging es mir jetzt in diesem Jahr. Schaut euch das mal an. Und wenn ihr Teile davon, wenn ihr vielleicht nur noch am Wochenende oder wenn ihr nicht mehr zu Hause oder wie auch immer, schön, freue ich mich drüber, aber ich werde euch jetzt hier nicht sagen, wie ihr in Zukunft zu trinken habt.
Was glaubst du denn, wie viel Euro hast du in diesen 30 Jahren in Alkohol investiert? Du hast sicher keine Excel-Liste, aber wenn wir mal einfach,
Es ist sicher... weil ich sehr viel in der Gastronomie auch mich aufgehalten habe, auch im Ausland immer in der Gastronomie. Also ich habe mir immer schöne Abendessen mit der Weinbegleitung gegönnt. Da habe ich nie aufs Geld geschaut. Ich würde schätzen, es ist ein hoher fünfstelliger, wenn nicht sogar ein niedriger sechsstelliger Betrag. Mhm. Also früher hätte man sich davon schon ein kleines Downpayment für eine Immobilie in München leisten können. Das kann man jetzt heute nicht mehr sagen. Aber doch, es ist sicher ein sehr, sehr hoher Betrag.
Ja. Signifikanter. Mhm. Nimm uns doch mal mit in so deine typische Art zu konsumieren. Wie sah so eine normale Arbeitswoche, private Veranstaltungen aus? Welche Rolle hat Alkohol da in deinem Leben gespielt?
Ja, also für mich ich bin ein absoluter Augustiner-Fan.
Keine Werbung an dieser Stelle, einfach
ja,
nur Beschreibung.
Ja, muss man so sagen, leider, also es ist einfach, die haben ein herausragendes Produkt und sie haben auch eine herausragende Geschichte darum gestrickt. Sie haben jetzt ja auch wieder bei ihrem Alkoholfreien, was sie im März rauskommen, wieder geschafft, dass die Leute total verrückt danach sind. Und ich hatte das Pech, dass ich in der Nähe von Augustiner Fässern immer gelebt habe. Und das Augustiner war für mich irgendwann Stressabbau, das war Gemütlichkeit, das war Feierabend. Es hat viele Funktionen in meinem Leben übernommen und hat mir dabei eigentlich aber nicht wirklich gut getan. Und zu dem Bier kamen dann immer natürlich noch die Events wie Donnerstagabends ausgehen in die Bars, manchmal noch in die Clubs und dann halt auch immer schön Gin Tonic. Früher, Gott sei Dank, das ist schon länger her, immer auch die Wodka Bull. Ne? Das ist ja auch ein Killer, weil du praktisch Alkohol auch noch mit extrem viel Koffein und Zucker kombinierst, was ja total kontraproduktiv ist. Genau, also das war so meine Historie. Und wenn ich jetzt ein ehrliches Trinkertagebuch geführt hätte, was übrigens auch ein sehr tolles Tool ist, wenn man mal einfach so generell sich überprüfen möchte, ohne jetzt gleich irgendwie ans Aufhören zu denken, einfach mal aufschreiben, so ganz ehrlich, was man so über die Woche so trinkt, da habe ich sicher an 4-5 Tagen die Woche Alkohol konsumiert.
Also als ich dein Buch lesen durfte, habe ich so als Zusammenfassung mitgenommen, nicht wenig, aber absolut normal in einer gewissen bürgerlichen Schicht.
Das ist ja das Bizarre.
Genau.
Das ist ja das Bizarre, dass dieses Ruinieren und dieser langanhaltende Suizid, also vor allem, man muss ja sagen, wenn man die Studien sich anschaut, die auch noch dazu rauchen, das ist letztendlich Suizid auf Raten. Ne? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer Krebserkrankung kommt. Also wenn du Zigaretten jetzt mit Alkohol kommst, ist einfach sehr, sehr hoch. Ne? Das ist ja alles, das Wissen ist auf dem Markt. Und das ist ja bizarr, dass ich und mein Trinkverhalten letztendlich als normal empfunden werde. Das ist wirklich bizarr.
Du hast den schönen Begriff, ich weiß nicht, ob es ihn vorher schon gab, aber ich habe ihn bei dir erstmalig gelesen, des Alltagsalkoholismus geprägt. Und da gibt es ein schönes Kapitel, wo du so ein bisschen aufwühlende Zitate bringst, dass du sagst, die Alkis, das sind die mit dem Tetrapack auf der Parkbank. Aber wenn man hochwertigen, in gediegenem Ambiente Champagner, teure Rotweine trinkt, dann hat es ja Style und dann hat das nichts mit Alkoholismus zu tun. Wie definierst du denn diesen Alkoholismus für dich? Weil du wurdest ja auch oft gefragt, hast du ein Alkoholproblem, als du in deinem Freundeskreis gesagt hast, ich mache jetzt mal ein Jahr keinen Konsum.
Genau. Also Alltagsalkoholismus ist tatsächlich mein Begriff, auf den bin ich auch sehr stolz, weil ich finde den sehr treffend. Ja. Es gibt dann noch den stillen Alkoholismus, den finde ich ja auch ganz gut, aber Alltagsalkoholismus. Und ich definiere das immer so, dass ich jetzt, wenn mich jemand fragt, das ist ja so lustig, weil seit ich an dem Projekt arbeite, jeder erzählt mir ungefragt seine Geschichte. Also alle, die behaupten, ich hätte kein Problem damit, da muss ich mittlerweile nur noch schmunzeln, weil jeder erzählt mir ungefragt. Selbst, ich trinke zu wenig, ich trinke zu viel. Und was ich immer als erst frage, ist, jetzt hier sitzen wir zusammen im Schumanns. Jetzt geht's dir gerade gut mit deinem Cocktail, mit deinem Wein.
Schumanns ist eine sehr bekannte Bar in München.
Schumanns ist eine sehr bekannte Bar in München, in die ich sehr gerne gegangen bin, als ich noch Alkohol getrunken habe und in die ich auch immer sehr gern gegangen bin, als ich keinen mehr getrunken habe, um einfach, das war sozusagen mein kleines Biotop, in dem ich getestet habe und beobachtet habe. Und meine erste Frage ist dann immer, fühlst du dich wohl damit? Ich will gar keine wissenschaftlichen hier und belehren und Moral und wie viel, welche Menge und so Abbau und nichts. Ich will nur wissen, fühlst du dich wohl damit? Sei mal ehrlich. Und zwar sagst du jetzt nicht im Schumanns, weil im Schumanns sagst du natürlich, fühlst du dich wohl, weil du bist im Rausch. Du bist das, was die Droge in dir auslöst. Du redest vielleicht lockerer. Du nimmst gewisse Dinge nicht wahr, keine Gerüche, ne, den Lärm, sondern du bist in deiner Zone. Aber wenn du jetzt morgens um 4 aufwachst und auf die Toilette musst, sei mal ehrlich, fühlst du dich wohl damit? Und wenn nicht, hast du Bock, irgendwie vielleicht was daran zu ändern? So, das ist so meine Herangehensweise und so bin ich immer in die Gespräche gegangen und so geht's mir auch selber. Wie fühle ich mich wohl damit? Das ist immer so die erste, alles entscheidende Frage. Weil wenn ich sage, okay, ich trinke jeden Abend meine 2-3 Gläser Rotwein, ich habe eine Beziehung, wo das vielleicht, ne, so wir gehen halt abends, wir wissen, wir kennen die guten Rotweine, wie du sagst, hochwertig, ne, obwohl es nichts anderes ist als der Fusel, aber egal, wir so. Okay, und ich fühle mich wohl damit, ich will das auch nicht lassen, dann respektiere ich das. Jeder soll, ne, jeder wie er will. Aber wenn du dich nicht wohlfühlst, dann bist du an dem Punkt, an dem ich war und dann können wir vielleicht drüber sprechen.
Es gibt eine schöne Formulierung, die ich mir rausgeschrieben habe, weil es so einen Grund, warum Menschen oft Alkohol trinken, den beschreibst du als das Herantrinken an die Austaste, mit der ich mir meine Sorgen für ein paar Stunden abgeschaltet habe. Und das erlebe ich auch oft in der Zusammenarbeit mit Menschen, die zu mir kommen wegen Energielevelproblemen, weil sie die rasenden Gedanken nicht abschalten können, weil sie schlecht schlafen. Dann ist Alkohol auch sehr oft Teil der Abendroutine, weil, und das ist ja das erstmal Gute daran, Gute in Anführungsstrichen, es führt dazu, dass wir schneller einschlafen. Die Einschlaflatenz wird verkürzt. Aber der Preis ist natürlich hoch, weil die ganze Schlafarchitektur zerschossen wird, der Körper ist mit Giftabbau etc. Beschäftigt. Aber dieses Herantrinken an die Austaste, wie bist du davon weggekommen? Also ist jetzt ein großer Sprung, wir werden noch in die Feinheiten gehen, aber die Frage ist ja, wenn man Alkohol nicht mehr nutzt, aber man trotzdem runterkommen möchte, wie schaffst du es heute eben entspannend von deinem Job mit Gefahren, mit viel Druck etc.?
Das sind zwei Ebenen, also du sagst es richtig, Alkohol ist als Stressbewältigung total kontraproduktiv, weil es dir neuen Stress macht und zwar größeren Stress. Ich mache zum Beispiel Sport. Ja, ich baller eine Stunde auf dem Tennisplatz oder gehe laufen und dadurch kann ich dann besser schlafen. Das ist sozusagen die oberflächliche Arbeit. Aber viel mehr und viel interessanter wird es ja, wenn du dich erstmal fragst, woher der Stress kommt, für den du die Austaste brauchst. Das ist ja die Metaebene, auf die ich eigentlich will. Ich will ja wissen, warum brauche ich das denn die ganze Zeit? Oder kann ich vielleicht an meinem grundsätzlichen Zustand was ändern, dass ich diese Austaste gar nicht mehr brauche? Und das ist ja eigentlich so, dass der Sport oder der Alkohol, das sind Arbeiten am Symptom. Aber ich will ja runtergehen und will ja sagen, warum brauche ich denn das eigentlich? Warum brauche ich ständig Upper und Downer? Also was ist denn da, warum kann ich das nicht irgendwie ausgeglichener gestalten? Und wenn du dich das fragst und dann in den verschiedenen Bereichen deines Lebens, ja, also Stichwort auch Dates, ja, Rendezvous, ja, warum braucht man immer zum Lockersein dann vermeintlich Alkohol? So, und rede ich mir da irgendwie was ein oder bin ich nicht selbstsicher genug? Bin ich mir nicht selbst genug? Das sind dann für mich die interessanten Fragen, die sich im Laufe des Prozesses dann entwickelt haben und nicht mehr die Frage, trinke ich jetzt ein Tonic Water, stilles Wasser oder ein alkoholfreies Bier oder gebe ich nach und trinke dann doch ein Cremant mit? Mhm. Ja, das sind sozusagen die oberflächlichen Symptome, sondern eher die Frage, ich bin 45, ich bin erfolgreicher Journalist, ich bin ein guter Typ. Warum brauchen das eigentlich? Das ist, was ich mich gefragt habe.
Welche Antworten sind hochgekommen, als du diese ganz dunklen Kellertüren geöffnet hast?
Die sind gar nicht dunkel, sondern das ist eine tiefe Selbstanalyse über Dinge, die sich über die Jahre angestaut haben. Und bei mir war immer Feiern, Ausgehen, Restaurantbesuche war immer mit Alkohol assoziiert. Und gleichzeitig war ich vielleicht gar nicht so selbstsicher, wie ich gedacht habe. Und vielleicht ich bin 1,90 Meter groß, ich habe breite Schultern, ich habe eine Glatze und einen Vollbart. Ich habe vielleicht auch immer gedacht, ich muss eine bestimmte Härte, ein bestimmtes Männerbild auch von einer Frau jetzt zum Beispiel darstellen, aber ich bin innen drin vielleicht mal ein Softie oder ich bin streichelbedürftig. Aber traue ich mich das jetzt zu sagen oder mache ich jetzt hier Flasche Weißwein, yo. Und sich dazu zu sich selbst zu stehen und zu sagen, nee, ich bin gar nicht so laut, aggro, rausgehend, wie du jetzt vielleicht erwartest, sondern ich bin schüchtern, ich bin unsicher am Anfang, wie ich ankomme oder so. Das sind alles Prozesse und zu denen stehe ich heute und das ist eines der schönsten Geschenke, die mir dieses Jahr auch bereitet haben, zu sagen, nee, es ist halt das, wenn das nicht gut genug ist, dann wird es auch nicht besser, wenn ich mich dazu betrinke.
Was jetzt so, wie ich finde, sehr inspirierend klingt und auch einfach klingt im Ergebnis, ist natürlich einfach, ein wahnsinnig langer Weg, wo, glaube ich, die meisten Menschen entweder gerade sind oder noch nicht den Zugang zu diesem Weg überhaupt gefunden haben, weil wenn man sich abends, und es muss ja nicht mal beim Feiern sein, es kann auch vom Fernseher sein, einfach 2-3 Gläschen, dann ist man halt eher im Rausch als in der Realität. Genau. Und dann kann man ja diese Unsicherheiten und so auch wunderschön wegmuten bis zum nächsten Tag und dann geht schon wieder der Job los und so kann man sich durch sein ganzes Leben auch ablenken.
Kann man ja. Man kann sich betäuben, wenn man das möchte. Wenn man aber dann ehrlich ist und nicht einschläft, dann nachts um 1 aufwacht, dann hat man einen ekligen Geschmack im Mund und es geht einem nicht wirklich gut damit. Wenn man sich fragt, was ist mit Würde, was ist mit Charme, wenn ich zu Hause in meiner Bude sitze und vor mich hinsüffel, ist es wirklich so toll? Betrinke ich mich? Trinke ich jetzt hier auf hohem Niveau Weine? Was mache ich da eigentlich? Also in Wahrheit, ich glaube einfach, ganz, ganz wichtig ist eine radikale Selbstehrlichkeit. Ja? Und das muss ja gar niemand draußen mitbekommen. zurückkommen. Sondern das muss ja erstmal nur mit mir selbst ausmachen. Sei ganz ehrlich, ich muss das auch gar nicht definieren. Bin ich jetzt ein Alki? Habe ich ein Problem mit Alkohol? Habe ich andere Probleme und der Alkohol ist nur irgendwie ein Mittel zum Zweck? Das ist ja, kann ich alles mit mir selbst ausmachen. Und ich meine, es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile ein großes, breites Verständnis für Therapie und für Psychoanalyse. Das kann ich auch jeder und jedem nur empfehlen in dem Kontext, weil das gehört natürlich dazu. Es gehört natürlich dazu, wenn ich auf die innere Metaebene will, ich klinge jetzt hier sehr esoterisch oder spirituell, aber so gar ist nicht. Es halt nun mal, wenn ich auf diese innere Metaebene gehen will, dass ich mir dabei auch helfen lasse. Ja? Also, dass ich auch mit anderen Leuten eben mal darüber spreche, denen ich mich da auch anvertrauen kann. Ja? Aber mir kann niemand erzählen, dass er heute Abend im Dezember alleine oder von mir aus mit der Partnerin, dem Partner in der Wohnung sitzt und sich vor dem Fernseher oder dem Beamer jetzt einen reinzischt, dass der dabei happy ist und dass das ein tolles Gefühl erzeugt. Das glaube ich nicht.
Jetzt verlieren wir wahrscheinlich weitere 20% der Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, jetzt ist es, geht's ans Eingemachte. Aber ich würde euch bitten, dran zu bleiben, weil es wird noch richtig spannend. Alkohol ist ja eine Art der Sucht oder Abhängigkeit, es gibt viele weitere und der gemeinsame Nenner ist ja immer, dass das Dopaminsystem da auch mit involviert ist, also das Belohnungssystem. Und unter Wissenschaftlern ist der Spitzname von Dopamin the Molecule of More. Das heißt, wenn der Körper versteht, mit welchem Verhalten er Dopamin kreieren kann, dann will er immer mehr. Und das macht eben Süchte auch aus und auch, dass man immer mehr konsumieren muss, um das gleiche Niveau an Rausch, an Ekstase auch zu kreieren. Eine Aussage, die du in deinem Buch aus deinem Umfeld beschreibst, die auch ich oft höre, ist, dass Menschen sagen, ich könnte ja jederzeit aufhören, wenn ich wollte. Aber ich möchte es nicht, weil es ist so schön gesellig und ich genieße den Alkohol ja auch. Du hast hier ein schönes Zitat von Shane McGowan, den ich nicht kenne, aber im Buch von The Pokes. Und das heißt, actually we are better when we are sober, but it's not as much fun, so we get drunk. Das ist ja erstmal ein sehr menschliches Verhalten, dass man sozusagen das schnelle Vergnügen der Vernunft dem langfristig Besseren vorwegnimmt. Und so in der Verhaltensänderung sprechen wir hier von entweder Instant Gratification, also sofortige Belohnung, oder Delayed Gratification. Spielt im Übrigen auch schon in der Fernsehwerbung statt, wo man kleinen Kindern sagt, wenn du jetzt ein bisschen wartest, kriegst du zwei Überraschungseier und die meisten nehmen das eine. Und es gibt aber Studien, die zeigen, dass die warten konnten auf das zweite, auch im Leben, ähnlich wie du es vorhin über Leistungssportler genannt hast, auch in verschiedenen Bereichen durchaus etwas erfolgreicher sind. Meine Frage an dich, sowohl persönlich als auch in der Beobachtung, wie du auf die Welt guckst. Warum präferieren so viele Menschen das schnelle Vergnügen im Wissen, dass sie sich damit sogar kurz-, mittel- und langfristig auch gesundheitlich und seelisch schaden?
Weil es zutiefst menschlich ist. Es ist zutiefst menschlich, das Überraschungsei, was auf dem Tisch liegt, zu nehmen und man kann sich schwer vorstellen, was in 20 Jahren ist. Also nimmt man es lieber jetzt gleich. Deswegen ist es auch häufig so abstrakt mit, ich will nie wieder trinken, um dann in 20 Jahren länger zu leben. Das kann man den Leuten sagen. Es stimmt wissenschaftlich sogar, aber sie können damit wenig anfangen. Und ein anderer Begriff dafür, den du noch nicht verwendet hast, ist Delay Discounting. Das geht in genau dieselbe Richtung. Und man muss einfach mal verstehen, dass es eben natürliche Dopaminausschütter gibt, die wir als Kinder schon wahrnehmen. Das ist Zärtlichkeit, Zuwendung, körperliche Nähe etc. Und dann gibt es eben künstliche, die uns sozusagen im Laufe der Zeit zugeführt werden. Und dazu gehört eben Alkohol. Und was es bei Alkohol natürlich noch so problematisch ist, dass wir sehr, sehr viele Orte in unserer Stadt, in unserem Umfeld, sogar in unserem Zuhause mit diesem Dopamin verknüpfen irgendwann. Das heißt, wir können gar nicht mehr durch München gehen, ohne uns daran zu erinnern, und unbewusst zumindest oder unterbewusst, der Stelle, da war es schon mal nett. Ah, da saß ich schon mal in der Sonne. Ah, das war aber richtig. Ein Bratwurstglöckel beim Dom draußen. Ah, da hat mich der Dings besucht. Ah, super war das. Und irgendwann bist du nur noch umgeben von lauter Triggern, ja, und dieser künstlichen Dopaminausschüttung. Und deswegen ist es zutiefst menschlich und deswegen ist es aber auch so schwer. Es ist sehr, sehr, deswegen, weil du vorher gesagt hast, dass es hier einfach klingt. Es klingt vielleicht logisch, aber es ist nicht einfach. Es erfordert wahnsinnig viel Selbstdisziplin. Ich kann nur allen sagen, man wird dafür irgendwann belohnt.
Wenn ich da einhaken darf, Felix, wie du sagst, die Vorstellung in 20 Jahren ist was besser, die wirkt nicht, um Verhalten zu ändern. Welche Gedanken hast du dir ganz konkret gemacht, wenn du an diesem Punkt warst, deine WhatsApp-Nachrichten kommen rein, deine Jungs wollen mit dir feiern gehen etc. Welchen Gedanken hast du gedacht, welche Emotionen hast du abgerufen, um dein Wasser zu trinken, ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen für deine Tochter ein sehr verlässlicher Vater zu sein?
Genau die nächsten Morgen sind es häufig. Also es gibt von Stuttgart Barre den schönen Satz, am nächsten Morgen werde ich ein Sieger sein. Und das ist einfach eine ganz, jetzt werde ich wieder philosophisch, aber es ist eine ganz große Lebenslehre. Du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht bis morgens um 4 im Paradiso Wodka Bull trinken und dann einen guten Sonntag haben. Und du musst dich halt irgendwann entscheiden. Und mich hat irgendwann der Rausch des schönen Sonntags, des Frühaufstehens, des Klarseins, des guten Stoffwechsels, des ersten Espresso an einem Sonntag, wenn es draußen kalt war und meine Tochter kam zu mir, ich war aufnahmefähig. Das hat mich mehr berauscht, als jetzt zu Bonnie M. Im Paradiso um 4 Uhr morgens noch einen draufzuschütten, der eh nichts mehr bringt, weil du eh schon nichts mehr verstehst. Das ist eine Abwägungssache und das hat mir geholfen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die positiven Räusche die negativen Seiten überwogen haben. Und natürlich, aber bis heute ist es so, dieser Gruppenzwang ist unglaublich stark. Und ich merke, wie ich manchmal Sachen immer noch erfinde oder wie ich Anlässe so lege. Ich habe neulich einen Samstagabend gehabt, wo ich genau gewusst habe, ich habe am Sonntag ein Tennisturnier. Und ich war so dankbar. Gott sei Dank, ich habe einen Grund. Ich muss den Jungs jetzt nicht groß hier irgendwie ein Märchen aufbinden. Ich habe wirklich einen faktischen Grund. Bis heute. Ich bin da auch nicht so wirr. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Die Illusionen, die darf sich auch niemand machen, ne?
Jetzt ist leicht zu sagen, der Felix Hutt ist halt schwach, der traut sich nicht, die Wahrheit zu sagen, aber vielleicht bin ich auch schwach, aber auch ich kann sagen, ich habe in meinem Freundeskreis, erweiterten Umfeld, als ich entschieden habe, wenig bis gar keinen Alkohol mehr zu trinken, auch erstmal viel Ablehnung erfahren. Bei mir war es dann so ein bisschen einfacher, weil wenn man Schlafcoach ist, dann hat man zumindest beruflich auch irgendwie eine Basislegitimation. Und trotzdem erlebe ich, dass Menschen es auch als Wertschätzung ihrer Person empfinden, wenn ich mal eine Ausnahme gemacht habe oder irgendwas in der Art. Und da hast du auch eine schöne Formulierung im Buch, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber frei zitiere, wo du sagst, du bist doch nicht der Animateur, der Clown für andere Menschen, der für sie irgendwie rumtanzt, sondern jeder muss doch für sich wissen, wie er irgendwie klarkommt. Aber, das sagt sich jetzt so leicht, ich verstehe trotzdem jede Gruppe, wo ein Outlier drin ist, der nüchtern bleibt, der dann irgendwann auch mit klarem Verstand merkt, was eigentlich für ein Quatsch erzählt wird und sowas. Erzähl mal so ein bisschen so die abschreckendsten Geschichten, die du aus deinem Freundeskreis die Betonung ist auf Freundeskreis, sind ja gute Freunde, die wollen eigentlich das Beste für dich. Und trotzdem sagst du, dass niemand dich unterstützt hat in deinem Vorhaben.
Ja, das ist so irre, weil das letzte Buch war eine sportliche Herausforderung. Und ich meine, jeder, der zum Beispiel schon mal Triathlon ist unter uns Leistungssportlern ja so eine Königsdisziplin. Ja, morgens um 8 in See in der Vorbereitung und du hast einen Triathlon bestanden, ne? Und jeder weiß, wenn er das erzählt, auch in einer betrunkenen Runde, toll, erzähl doch mal, wie war's, Glückwunsch. Und jetzt sagst du, ich möchte ein Jahr Abstinenz und du wirst hinterfragt, du wirst kritisiert oder du wirst sogar angegriffen. Das heißt, du bist in der Rechtfertigungssituation und da gab es die komischen, genau wie du sagtest, der eine, der dann mir wirklich vorgeworfen hat, ich mache den Abend kaputt. Und das ist natürlich total paradox und bizarr. Ne? Das geht nicht, ne? Und das darf man sich auch nicht gefallen lassen. Und wenn es echte Freunde sind, dann müssen sie das auch aushalten. Ja? Es kann ja nicht sein, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, das Richtige zu machen. Ja? Aber natürlich, also du hast da vollkommen recht, nur der Logik darf man nicht nachgeben. Die Logik ist falsch. Ja, also das muss man einfach klipp und klar sagen. Die Logik ist falsch. Und wenn es echte Freunde sind und sie wollen wirklich das Beste für dich, dann respektieren sie auch, dass sie sagen, Chris, du bist in einer Lebensphase, du hast schon ein paar Jahre auf dem Buckel, du hast es für dich entschlossen, dir tut's gut, also respektier es auch. Und wir haben trotzdem einen schönen Abend. Und meine ganz große Lehre und mein ganz großes positives Fazit ist sowieso, wenn ein Abend gut ist, wenn die Gespräche gut sind, ist es völlig egal, wie viel getrunken wird. Dann ist der Abend gut. Sogar auf der Wiesn habe ich die Erfahrung gemacht. Ich hatte einen Abend stocknüchtern im Schottenhammelzelt, der war großartig und ich habe zu den Sportfreunden mitgeschrien. Ja? Ja. Und wenn Abend schlecht ist und wenn Date schlecht ist und wenn es nicht amüsant ist und wenn es nicht klickt, dann wird es auch nicht besser, wenn du eine Flasche Wein draufschüttest. Das heißt, der Alkohol ist ja nur ein Gefühlsverstärker. Der Alkohol macht ja die Realität nicht besser.
Und du schreibst an verschiedenen Stellen auch. Und da habe ich wirklich mitgefühlt, weil, wie gesagt, wir kennen uns lange, aber nicht gut. Und ich habe immer so gedacht, ach, hättest du mich denn angerufen? Ich hätte dir dieses Lob gegeben, wo du gesagt hast, ich wollte ja gar nicht gefeiert werden von meinen Freunden, aber zumindest etwas Anerkennung für diese schwierige Zeit, die du durchmachst. Und selbst wenn Menschen hier zuhören und sagen, ich muss an meinem persönlichen Alkoholkonsum gar nichts ändern, dann wäre eine wirklich ernst gemeinte Bitte, wenn ihr in eurem Umfeld Menschen habt, die diesen Schritt gehen wollen, dann legt ihnen keine Steine in den Weg. Es ist keine Bedrohung für euch, es ist auch kein stiller Vorwurf oder irgendwas, sondern sie haben einfach für sich entschieden, dass sie dieses Zellgift Alkohol nicht mehr dauerhaft in ihren Körper reinschütten wollen. Und das muss man nicht gut finden, aber zumindest tolerieren.
Genau, also dieselbe Toleranz, die sie von sich selbst erwarten, also dass ich jetzt nicht die ganze Zeit am Tisch sitze und sage, wie viel Helle hast denn du schon getrunken, eben auch umgekehrt aufbringen, und das ist es dann auch schon, gegenseitige Toleranz und Verständnis, und es ändert ja auch an der Persönlichkeit nichts, ja. Also das ist ja, was du jetzt auch vorher in der letzten Frage, das ist, was mir wirklich manchmal zu denken gab, dass es als Gefallen gesehen wird, wenn ich für jemanden meine Routine breche, wo ich denke, ja, aber bin ich alleine, bin ich nüchtern nicht genug, oder muss ich das machen, also gefalle ich dir betrunken besser als nüchtern, oder was ist, und wenn man da auf die Metaebene geht, dann kommen schon manchmal auch problematische Fragen, ja, auch an die Freundschaften, und ich habe jetzt auch eine Inventur in meinen Freundschaften gemacht und bin froh, dass viele von damals mir erhalten geblieben sind, weil sie eben Verständnis haben, wenn sie auch jetzt nicht alles nachvollziehen können. Mhm.
Ich habe über den Punkt auch viel nachgedacht, und ich glaube, eine Antwort, nicht die Antwort, aber eine Antwort ist, dass man sich einfach schlechter fühlt, wenn jemand vor einem sitzt, der zeigt, es geht auch anders, und man selber hat nicht die Stärke, obwohl man es tief in sich drin, wenn man radikal ehrlich wäre, um deine Formulierung aufzugreifen. Und dann sitzt jemand, der das hinbekommt. Das nervt.
Absolut. Und das führt einem ja selbst eben seine eigene Schwäche, sage ich mal, vor Augen. Und am allerallerschlimmsten ist es übrigens bei Vätern. Oder Eltern. Aber Väter und Söhne haben da ein besonderes Verhältnis. Jetzt vor allem hier in Bayern. Wo du praktisch natürlich als Vater vor der Problematik stehst, wenn du jetzt regelmäßig ins Wirtshaus gehst, wenn du dir regelmäßig zu Hause ein Helles aufmachst und dein Sohn sagt, das ist ungesund, das mache ich nicht, dann wird dir im eigenen Haus die ganze Zeit vor Augen geführt, dass du eigentlich abhängig bist, dass du ein Problem hast. Und deswegen unbewusst oder bewusst sozialisieren viele Eltern ihre Kinder praktisch mit, allein schon durch ihr eigenes Verhalten, weil Kinder kopieren ja das Verhalten der Eltern. Und das ist jetzt auch so bizarr hier im urbanen Raum in München, ja. Da wird immer gesagt zu einem Kind, wenn es Scheiße sagt, oh, das Scheiße sagt man nicht. Und man versucht vor dem Kind, oh, bloß kein Scheiße sagen, weil das Kind könnte sich das ja abschauen.
5 Euro aber fürs Schweinchen.
Genau, ne? Aber gleichzeitig bei der Kita-Feier steht der Prosecco und die Hellen da. Ja, wo ich sage, ja, und da macht ihr euch keine Sorgen, dass die Kinder euch sich das abschauen. Ne? Und so sind natürlich schon auch kritische Fragen bei mir selbst in meine eigene Peer Group aufgekommen, je nüchterner ich wurde und je mehr ich mich in dem Umfeld nüchtern aufkam, wo ich sage, das kann jetzt aber eigentlich nicht sein. Ne? Es ist das eine, dass ihr die Kinder bei diesen Feiern vollkommen überzuckert. Anderes Thema, auch schlimm. Aber das andere ist, dass ihr sagt, wir wollen ihnen eigentlich was vorleben. Ihr seid pedantisch darauf bedacht, dass sie ihren Müll trennen und dass sie nicht Scheiße sagen. Aber ihr lebt ihnen jetzt von Anfang an vor, sobald es Nikolausfeier ist, heißt es, ab ins Wirtshaus und wir trinken. Und das sind natürlich auch so sehr, sehr kritische Punkte, und ich hoffe ja, dass wir jetzt am Anfang sind. Ne? Wir sind am Anfang eines überfälligen Prozesses, dass wir diese Volksdroge jetzt mal hinterfragen, und ich bin nicht der Moralapostel, ich bin auch nicht der Studienbeauftragte, sondern ich bin der aus dem Maschinenraum. Ja, ich bin der Junge vom Stammtisch, der mal aufgestanden ist und gesagt hat, Jungs, so läuft es. Und das hoffe ich, das ist meine kleine Rolle in diesem Ganzen. Aber ich hoffe im großen Ganzen, dass die Gesellschaft schon anfängt, weil wir reden von 75.000 Toten im Jahr. Ja, also wir reden jetzt hier über potenzielle Kriege und so. Wir haben einen eigenen Krieg im Land, der jedes Jahr 75.000 Opfer fordert. Und das ist noch, das die Dunkelziffer noch gar nicht mitbrechen. Wir reden von fast 60 Milliarden Kosten. Wir reden jetzt immer über Haushalt Lindner, dies, das. 60 Milliarden Kosten, die dadurch entstehen. Also
Aber auch Gewaltdelikte, häusliche Gewalt.
Natürlich, das ist alles, was die Dunkelziffer, wie viele Männer gegenüber ihren Frauen handgreiflich werden im Suff, etc. In wie viele Familien guckt man da gar nicht rein. Ja? Thema Verfügbarkeit von allem. Das sind riesige Themen und wir haben die Hände voreinander gefaltet, wir haben keinen Zeigefinger in der Luft. Ja? Das ist nicht unsere Rolle, sondern ich sage nur mal, an meine Peer Group gerichtet, lest das Buch, guckt euch das mal an, wie es einem geht. Guckt euch mal an, was dem auch an eurem Verhalten auffällt. Mehr nicht. Ja. Und wenn ihr weiter morgens um 11 im Wirtshaus sitzen wollt, gar kein Thema. Vielleicht setze ich mich mit meinem stillen Wasser dazu oder mit meinem alkoholfreien Bier. Aber dass da jetzt mal was angeschoben wird, ja, auch dank dir, auch da, dass mal die Leute drauf anspringen und sagen, hey, wir reden die ganze Zeit über Fitness, wir reden so viel, es hat sich so viel getan über Ernährung. Aber beim Thema Alk, das war irgendwie bislang völlig ausgeblendet. Selbst die böse Zigarettenindustrie hat sich in gewisser Weise schon leicht gewandelt, versucht jetzt wenigstens. Und beim Alkohol war aber immer Tabu. Ne? So viele Fragen, die einem da aufkommen. Ja, Flugzeuge, transatlantische Flüge, Sternhagel voll, immer alle, kaum wurde Richtung Amerika der Flieger abgehoben, haben sie alle irgendwie die kleinen Fläschchen vor sich stehen. Also transatlantischer Flug, München, Atlanta war immer für mich um mich rum, alle erwachsenen Sternhagel. Warum eigentlich? Und wie gefährlich ist es, wenn da irgendwie 200 Volltrunkene in diesem Flieger sind? Diese Fragen hat irgendwie nie jemand gestellt. Ja? Und ich hoffe, dass das jetzt, verfranze ich mich ein bisschen, aber ich hoffe, dass das halt jetzt mal beginnt. Ne? Ja. Ich hoffe wirklich mal, dass man da jetzt mal anfängt, sagt, das kann eigentlich so nicht sein. Ne?
So, und du hast es für dich angefangen, du warst irgendwo an einem Punkt, wo du gesagt hast, ich gefalle mir so nicht mehr als Mann, als Vater, gab genügend Gründe, wie sich das aufgestaut hat und dann hast du gesagt, ich probiere jetzt mal ein Jahr kein Alkohol zu trinken, nicht pedantisch, du hast dir Joker gegeben und es war von vornherein klar, dass du das auch festhalten möchtest und in einem Buch verewigen möchtest. Ich habe dieses Buch verschlungen, wie selten eins, viele Sätze zwei, dreimal gelesen und das sage ich nicht, um Werbung zu machen, sondern weil es wirklich einfach schön geschrieben ist und ich habe gleich auf Seite 3 Gänsehaut bekommen. Da steht, wie bei allen Büchern meistens, für wen es geschrieben ist und da stand für meinen Vater. Und obwohl ich noch gar nicht wusste, warum, habe ich irgendwie Gänsehaut bekommen. Warum hast du es deinem Vater gewidmet?
Ja, also zum einen lebt mein Vater leider nicht mehr und mein Vater hat mich natürlich maßgeblich auch geprägt. Mein Vater ist ein Nachkriegskind gewesen, aus der Generation, wo die Männlichkeit und das Trinken definitiv ganz fest miteinander verknüpft war. Und ich hätte dieses Buch und den Inhalt wahnsinnig gern mit ihm diskutiert. Ich hätte mich gerne an ihm gerieben, ich hätte ihn auch gerne konfrontiert und das bedauere ich natürlich sehr, dass das jetzt ein Prozess ist, der ohne ihn abgelaufen ist, weil wer weiß, vielleicht hätte ich auch bei ihm geschafft, eine Bewusstseinsumkehrung, eine Hinterfragen anzuregen. Ja, deswegen ist es meinem Vater gewidmet.
So, der Titel, ich habe ihn vorhin schon gesagt, ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol, ein Experiment mit überraschenden Folgen. Was war für dich denn so im Experiment, wenn du jetzt mal aus einer Metaebene drauf guckst, die größte Überraschung?
Die größte Überraschung für mich ganz persönlich war, dass ich es geschafft habe, weil ich das nie gedacht hätte am Anfang. Es war einfach viel zu präsent, der Druck schien mir viel zu stark. Ich habe gedacht, wenn ich schaffe, dann wirklich nur in einer Art mit externen, weiß ich nicht, externer Beratung über eine Entzugsklinik oder solche Leute, die mir dann wirklich rigoros Pläne machen. Und dass ich es aus eigener Kraft geschafft habe, das hat mich wirklich überrascht. Das Zweite ist, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man regelmäßig trinkt, ist die gesundheitlichen Vorteile, die man hat, wenn man es lässt. Also ich hatte zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel, ich hatte chronische Achillessehnenprobleme, wirklich, die haben mich beim Treppensteigen, aber auch beim Tennisspielen massiv geplagt. Und seitdem meine Leber, also die Leber ist natürlich ein maßgebliches Organ in der Alkohol, Verarbeitung, seitdem die gesund ist, seitdem die Werte wirklich sehr gut sind, ist diese Übersäuerung aus dem Körper weg. Und jetzt klingt jetzt alles so banal, aber das ist total toll. Ich bin seit 1,5 Jahren praktisch nicht mehr krank gewesen. Das ist auch was, neben dem Schlaf, da rollen die Leute immer mit den Augen und sagen, dann, ja, wir am Donnerstag, weißt du, im Einser und am Sommerfest, wir haben es krachen lassen, jetzt erzählst mir was von deinem Schlaf, ja. Aber du weißt es selbst, ne? Wenn du es schaffst, gut zu schlafen, wenn du es schaffst, die Säure aus deinem Körper rauszubekommen. Das hat mich wirklich überrascht, die Ausmaße der Positivität, die da auf einen sozusagen zugeströmt kommt.
Und das, was du jetzt für ein Jahr berichtest, höre ich jedes Jahr aufs Neue, wenn der Dry January ist und die Leute sagen Mitte Januar, Ende Januar, boah, ich fühle mich so wahnsinnig gut. Sondern es ist Februar und dann geht's wieder los, dass die Menschen wieder altes Verhalten ansetzen und sich weniger gut fühlen. Was hat für dich diese Nachhaltigkeit am Ende ausgelöst? Weil viele Freunde waren ja auch froh, als das Buchprojekt vorbei war, das erste Jahr, weil sie dann gesagt haben, okay, jetzt kriegen wir wieder den alten Felix Hutt zurück. Haben sie aber nicht.
Ja, die Vorteile, die ich gerade beschrieben habe, sind so immens und dann vor allem auch die Ruhe, die Gelassenheit, viel weniger Gereiztheit. Das merke ich vor allem am Umgang mit einem kleinen Kind, also mit meiner Tochter. Ich habe das jetzt gemacht, als sie 3, 4, 5 Jahre alt war. Und Kinder sind in dem Alter nicht nur süß, sondern auch extrem anstrengend. Die halten sich nicht an die Vorgaben, die haben noch überhaupt kein Zeitgefühl. Und wenn du da natürlich immer auf einem leichten Kater unterwegs bist, dann schaffst du es nicht immer in der Ruhe und Gelassenheit auch mit diesen Sachen umzugehen. Und ich habe für mich entschlossen, dass die Vorteile des Nichttrinkens die anderen, die Vorteile des Mittrinkens deutlich überwiegen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, eigentlich das zu lassen. Und ich lasse es aber auch nicht, ich mache mir da keinen Stress in der Radikalität. Also ich finde nochmal, was die anonymen Alkoholiker machen, ist sicher für die Hardcore-Fälle ganz, ganz wichtig zu sagen, komplett raus. Und ich bin auch komplett draußen. Aber wenn mir ein Ausrutscher passieren sollte, dann zerstöre ich mich deswegen nicht. Ne? Ich bin da auch sehr tolerant und verzeihe mir dann.
Diese Gelassenheit hattest du ja nicht immer, sondern in diesem Jahr ging es ja auch auf und ab. So, und da waren ja auch Situationen, wo du die, sag ich mal, Frequenz der Joker so hochgefahren hast, dass es auch wieder gekippt oder kurz vorm Kippen war. Also berichte doch mal aus dieser schwierigsten Zeit, wo es spitz auf Knopf war, dass das Vorhaben scheitert, das Buch damit scheitert und alles zerbricht.
Ja, also ich habe zwei ganz große Trigger, das habe ich jetzt auch gemerkt nach Ende des Buchs, weil die auch wieder vorkamen in meinem Leben, auch ohne Buch. Das eine ist, wenn die schöne Jahreszeit beginnt, nach dem langen, dunklen, grauen Münchner Winter und zum ersten Mal wieder draußen zusammengesessen wird, da fällt es mir extrem schwer. Das ist das eine. Und das andere ist das Oktoberfest. Das ist ganz klar. Ich bin Münchner, ich bin hier aufgewachsen. Diese Vorfreude, wenn dann auch noch schönes Wetter ist, das sind zwei massive Trigger, die ich auch nicht bewältigen will, im Sinne von, die will ich jetzt auch nicht aus meinem Leben verbannen. Ich kann es auch nicht. Das Oktoberfest wird mir nie egal sein. So. Ich kann vielleicht mal aus der Stadt mich entfernen oder so. Und das war im Buch eben auch so, dass ich, da ist Bayern München überraschend noch deutscher Meister geworden und ich bin als Münchner, ich bin einfach in meiner Wohnung gesessen, war ein wunderschöner Tag um Pfingsten. Und ich habe gesagt, das geht jetzt nicht, ich kann jetzt hier nicht irgendwie mit dem Wollweg sitzen, das muss jetzt gefeiert werden. Und da war ich immer noch an dem Punkt, wo Feiern eben auch ein Synonym war für Saufen, ganz klar. Also das muss man einfach so sagen und das habe ich dann in der Nacht auch gemacht. Aber ich habe mich halt auch da schon am Morgen danach nicht unbedingt wohlgefühlt. Und ich glaube, ich würde es so heute jetzt schon wieder nicht mehr machen. Da bin ich jetzt einfach schon einen Schritt weiter, weil ich den Morgen mittlerweile auch mitdenke. Das heißt, ich habe auch die Unschuld an die Räusche verloren. Das ist natürlich, dafür bin ich dankbar. Es ist ein bisschen traurig, ist natürlich auch. Es macht einen natürlich nüchtern, aber ich habe die Unschuld verloren. Das heißt, ich gehe nicht mehr rein, löte mich zu und denke, ja, morgen ist alles okay, sondern ich weiß genau, was da dann, was auf mich wartet. Und diese Schattenseiten, die möchte ich eigentlich nicht mehr erleben.
Du hast jetzt schon ein paar Mal hier im Gespräch auch erwähnt, wenn du das mit deinen Kumpels, deinen Jungs teilst, dann sehen die diesen Sinn gar nicht, dass man eine durchfeierte Nacht opfert, um eine gute Nacht schlafen zu haben und den nächsten Tag fit zu sein. Bei mir persönlich war es so, ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich ziemlich so den Konsum, den du beschrieben hast, hatte, habe dann aber meine jetzige Frau kennengelernt und wir haben eine sehr sportliche Frau und wir haben dann für uns sehr schnell festgestellt, dass wir lieber eben am nächsten Tag am Wallberg oder auf irgendeinem anderen Berg wandern wollen, als bis 2 Uhr nachts zu trinken. Jetzt war es bei dir ja so, ohne da ins Detail zu gehen, dass du auch noch das Ende, das Zerbrechen deiner Ehe bewältigen musstest, alleinerziehender Vater wurdest und in dieser kritischen Situation noch diesen Schmerz ertragen musstest. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in der Situation überhaupt hinbekommen hätte, weil es ist ja das Einfachste, nach Feierabend sich den Schmerz wegzutrinken. Wie hast du es hinbekommen, dieses Alleinsein, diese Ruhe im Kopf, zu Hause zu sein mit Netflix oder einem guten Buch oder sowas, das wirklich vorzuziehen? Weil es ist ja, die Stille kann ja sehr laut werden in so einer Lebensphase.
Ja, ich habe mir am Anfang Tricks geholfen. Also der erste Trick war meine sogenannte Alles-außer-Alk-Regel. Das heißt, ich durfte wirklich alles konsumieren an Essen und Trinken außer Alk. Und zwar alles, was ich gerne hatte. Und habe da auch nicht gespart. Ne? Das war schon mal das eine. Dann habe ich
Waren das Beispiele?
Naja, das ist halt einfach, wenn du, keine Ahnung, beim Thema Fisch, ja, also ich esse wahnsinnig gern Fisch und Fisch ist in München auch ein Kostenfaktor, wenn du hochwertigen Fisch essen willst, das sagen immer alle Proteine, aber geh mal ins frische Paradies, da bist du schnell ein paar 100 Euro los. Und da habe ich dann halt zugelangt, ja, also ich habe mir wirklich was gegönnt, ich habe geschlemmt und habe mich da eben so belohnt. Ich habe am Anfang auch nicht, in den ersten Wochen habe ich es nicht geschafft, gesellig zu bleiben, ich habe mich wirklich isolieren müssen. Das war das eine und dann habe ich zum Beispiel den Alkohol komplett aus meiner Wohnung verbannt, weil ich einfach gar keinen Reiz haben wollte und weil es mir ehrlich gesagt, und es war auch irgendwie für mich ja ein schönes Gefühl, davor nie um Trinken zu Hause gegangen ist. Ich war immer ein Gruppenzwangtrinker. Ich war immer einer in der Gruppe, der dann noch lauter wurde, noch mehr von seinen Geschichten erzählt hat, von seinen Reisen, der mutiger wurde auch, so ein klassischer Typ, der dann auch mutiger wurde, wenn er einen sitzen hatte.
Du hast an einer Stelle geschrieben, wenn ich das ergänzen habe, dass du Effekttrinker und nicht Genusstrinker bist. Und das finde ich sehr treffend, weil viele Menschen möchten diesen Betrunkensein-Status haben und dann ist eben nur Mittel zum Zweck, sich Wein einzuflößen.
Absolut, und viele, die den Genuss vorschieben, sage ich, ja, dann trink ein Glas Champagner, aber eins, du isst ja auch ein Steak, oder? Du isst ein Rinderfilet und nicht 10. Und das war mir dann klar, ich hatte die ersten Biere bei meinem Vater und mit meinen Freunden mit 14, 15, weiß ich noch, die waren mir viel zu bitter, die haben mir überhaupt nicht geschmeckt, die Kohlensäure, wenn dann muss das wirklich eiskalt sein, am liebsten als Radler, hat mir alles überhaupt, die Gerüche haben mir überhaupt nicht getaugt. Ich konnte nie Schnaps pur trinken. Ich hasse alles, was pur ist. Ich weiß noch, wie ich in den Filmen immer alle coolen Al Pacinos, wie sie sich immer die Whiskys eingeschüttet haben und du bist ein Mann, ja, männlich wäre gewesen, er hätte sich einen Selleriesaft eingeschenkt und hätte über Verantwortung übernommen. Aber ich habe natürlich, Whisky, dann weiß ich noch, wie ich als junger Kerl auch dann mir auch ab und zu mal Whisky auf Zimmertemperatur im Lokal bestellt habe und ich habe es überhaupt nicht runterbekommen. Ja? Jetzt bin ich aber ein bisschen abgedriftet. Ja, also ich hatte mir meine Tricks, die ich mir selber zurechtgelegt habe, um mich auch so selbst so ein bisschen zu motivieren und also auch zu belohnen. Ne?
Alles außer Alk? Alkohol aus der Wohnung raus?
Alkohol aus der Wohnung, am Anfang tatsächlich auch meiden von den berühmten Orten, an die man gerne gegangen ist. Später bin ich dann auch beim Weihnachtsfrühshoppen mit alkoholfreiem Bier im Bratwurstglöckel gesessen, was wirklich ein sensationeller Move war. Das hätte ich auch nie gedacht, dass mir das mal gelingt, aber das sind sicher Sachen und dann natürlich auch Alternative, die Zeitfenster, die Leere, sag ich mal, auch alternativ füllen und ich habe jetzt zum Beispiel wieder wirklich intensiv angefangen mit dem Leistungssport, mit Tennis. Und wenn du dann auf einmal merkst, aha, ich kann 2, 3 Rallyes spielen, ohne dass mein Puls nach oben schießt, ich bin ruhiger, ich regeneriere viel, viel besser. Das heißt, sich vielleicht auch Alternativen suchen. Ne? Es ist nicht nur das gute Buch, sondern wie du sagst, es ist dann der Berg, es ist die Skireise, eine schöne Reise gönnen, weg mal aus München, weg aus den ganzen Triggerpunkten. Ne? Da gibt es dann viele Dinge, wo man sich schon kreativ auch belohnen kann und sich das auch schön machen kann.
Und das ist wichtig. Jetzt sind wir wieder beim Thema Verhaltensänderung, weil es ist unendlich schwer, das Schöne wegzunehmen, aber das Vakuum ungefüllt zu lassen.
Ja,
wenn wir es aber schaffen, irgendwas, was ähnlich schön, vielleicht sogar genauso schön oder schöner in einer anderen Dimension ist, dann ist es viel, viel einfacher, das alternative Verhalten eben auch über einen längeren Zeitraum an den Tag zu legen.
Ja, ich habe ein Kapitel im Buch, da bin ich ganz bewusst nach Florenz gefahren über Ostern. Und Florenz und die ganze Toskana ist für mich wahnsinnig positiv und auch bakantisch besetzt. Ich habe da auch geheiratet, bin mit meinem Vater dahin gereist. Meine Schwester hat da mal studiert. Ich liebe diese Pappardelle mit Wildschweinragout dazu und Chianti. Das ist dann wirklich, kann man wirklich mit Genuss rechtfertigen, wenn man ein Glas trinkt. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Und ich bin dann dahin stocknüchtern und habe gesagt, so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir, statt mich wieder in Aperitivo zu setzen und da schon irgendwie nachmittags anzufangen, Lebenskultur zu genießen, wie es dann immer so schön heißt, ja, habe ich gesagt, ich leih mir jetzt ein Rad raus und fahre durch die Toskana. Und ich bin dann in so einen Ort im Chianti gekommen und habe dort, da war so ein toskanischer Metzger, der hat mir dann so aufgeschnittene Wildschweinsalami und so. Das hat noch nie so intensiv und gut geschmeckt wie eben nach der Fahrradtour. Und das klingt jetzt auch, aber wirklich zu sagen, sich zu überlegen, es gibt schon noch viel, viel mehr als am Dresen, im Restaurant, immer zu sagen, es kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit. Erst muss man eine Reservierung machen, überlegt sich wo, wie, was. Also das ganze, dieser ganze gehobene Alkoholkonsum, den wir ja auch in unserer Schicht, sage ich mal, betrieben haben, ja, der kostet wahnsinnig viel Zeit und Geld und die kann man auch wirklich ganz gut anders investieren.
Mhm. Als du diese Phase beschreibst, wo du dann so immer selbstsicherer wirst in deiner neuen Rolle, fällt auch öfter mal dieser Begriff Selbstliebe. Auch das etwas, was man jetzt, du hast vorhin gesagt, von einem Bären wie dir eher nicht vermuten würde. Und ich kenne auch wenig Menschen, die A, darüber sprechen, geschweige denn sagen würden, dass sie sich selbst lieben. Wie ist dir das gelungen, dir gegenüber gütiger zu werden, diese Verurteilung aus der Zeit? Du schreibst ja auch von vielen Dingen, die du bereust aus der Zeit mit deiner Tochter etc. Aber wie konntest du gütiger zu dir werden und einfach dieses Vakuum auch mit Selbstliebe und Gütigkeit dir gegenüber füllen?
Na, du bist nüchtern natürlich nackt. Ne? Du hast dich ja dann nur noch, du hast dich ja nicht mehr verzerrt, ne? Du bist ja nicht mehr auf Promille, sondern du bist nackt. Du bist ja, stehst vor dir da und sagst, wie du sagst, was mache ich denn jetzt mit dem Vakuum? Das Vakuum ist das eine, das Zeit-, das Aktivitätenvakuum, aber auch das Persönlichkeitsvakuum, weil ich habe jetzt nicht mehr den Abend, wo ich auf den Dresen haue und sage, ah, oh, der Hut, der kommt gerade aus Mexiko, hat gerade eine krasse Reportage, jetzt erzähle ich euch mal davon und dazu eine Flasche Rot und noch einen Schnaps hinterher. Also, hast du ja nicht mehr. Bist zurückgeworfen auf dich selbst. Und jetzt kannst du dich ja mal mit dir auseinandersetzen in Ruhe und dann entsteht natürlich schon so der Prozess, dass du sagst, es gibt gewisse Teile an mir, die mochte ich nicht, die mag ich nicht und die wurde durch diesen Alkoholismus verdrängt, betäubt oder verstärkt. Und an die gehe ich jetzt mal ran. Ne? Und so habe ich das gemacht und dann festgestellt und es vor allem dann auch festgestellt, gar nicht so bei meinen Freunden, aber als ich wieder auf Dates gegangen bin, ich bin ein toller Typ, nüchtern. Ich bin wirklich ein eloquenter Typ, ich bin weit gereist, ich habe was zu erzählen, ich bin nicht langweilig, ich sehe ordentlich aus, ich habe gute Manieren, ich brauche gar nicht laut sein und die stresst mich jetzt auch gar nicht wegen, was ich jetzt trinke. Ne? Das war bei mir schon so, ich meine, es gibt ja mittlerweile viele Studien, die belegen, dass die Frauen durchaus uns da gleichgezogen haben, was ein Alkoholismus angeht. Aber bei mir war schon ein Unterschied. Ich muss schon sagen, dass von meiner Mutter ab bis zu meinen Freundinnen, bis zu meiner Ex-Frau war es so, dass Frauen in meinem Umfeld schon deutlich moderater getrunken haben und sich auch vor allem null darüber definiert haben. Da gab es keine, die gesagt hat, ich brauche jetzt so und so viel Alkohol. Und da habe ich dann gemerkt, na siehst du mal, geht doch. Also scheinst jetzt ja gar nicht so übel zu sein. Brauchst dich jetzt ja gar nicht irgendwie aufführen und betäuben. Und das war dann natürlich schon ein sehr schöner Prozess.
Der auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen am Ende gibt, oder?
Absolut. Ja, deswegen höre ich ja auch nicht mehr auf. Also ich höre nicht mehr auf, nicht zu trinken. Mhm. Weil das, was du dafür bekommst, die Belohnung, die Selbsterkenntnis und dieser ganze Prozess war jetzt auch viel zu mühsam, als ihn jetzt, Entschuldigung für ein paar billige Räusche, jetzt wieder über Bord zu schmeißen.
Mhm. Ich musste, als ich hier zum Studio gefahren bin, an eine Situation in meinem Leben denken, an die ich lange nicht gedacht hatte. Und zwar, ich hatte mal eine Phase, Darf man natürlich überhaupt nicht vergleichen, aber es ist einfach, ist mir gekommen, wo ich 7 Jahre und 9 Monate keine Schokolade gegessen hatte. Es war nicht so, dass ich vorher viel zu viel gegessen habe, aber es resultierte daraus, war Weihnachten, Neujahr und ich habe mich wahnsinnig übergessen an Schokolade. Da habe ich gesagt, okay, 2 Wochen keine Schokolade. Da habe ich gesagt, okay, ist eigentlich ganz geil, schaffe ich auch einen Monat. Und aus dem Monat wurden 3 Monate, wurde ein Jahr, wurde ein zweites etc. Und ich habe einfach Spaß daran gefunden, diese Selbstdisziplin zu zelebrieren und einfach auf Schokolade zu verzichten. So, und dann, es war in Ingolstadt in meinem Studium damals, habe ich Forrest Gump geguckt, den Film, den ich liebe. Und der läuft ja, ich weiß nicht, 1-2 Jahre durch die Gegend. Und irgendwann bleibt er stehen und geht nach Hause. So, in dem Moment bin ich zur Tankstelle gefahren, habe mir eine Rittersport Knusperflakes gekauft und sie wirklich sehr, sehr genossen. Und seitdem esse ich manchmal Schokolade oder manchmal nicht. So, und warum erzähle ich das nicht? Weil ich glaube, dass du irgendwann wieder rückfällig wirst, sondern es hat per se auch einen Selbstzweck, wenn man sich Dinge beweisen kann, dass man eben Verhalten, was einen vielleicht über einen Dopamin-Trigger oder sowas kickt, dem widerstehen kann. Es gibt einem sehr, sehr viel Selbstvertrauen auch für ganz andere Bereiche des Lebens. Hast du das auch so empfunden oder empfindest du das so?
Genau. Ich sehe es auch gar nicht so als Rückfallgefahr, sondern ich habe jetzt für mich klar besetzt, was ich will. Und selbst wenn ich jetzt 1-2 Mal irgendwie was trinken sollte, ändert es nicht mehr an meinem Grund. Und es gibt da in der Psychologie, also ich habe ja auch mit Experten für mein Buch drüber gesprochen, das ist ein ganz klarer Umkehrprozess. Das heißt, du musst dich eine ganze Weile immer gegens Trinken entscheiden und irgendwann musst du dich dann aktiv fürs Trinken entscheiden. Und in dem Punkt bin ich jetzt. Das heißt, ich habe dann irgendwie eine Einladung oder irgendwas, mache mir dann ein paar Gedanken und in der jetzigen Phase sage ich dann immer nö. Aber wenn ich mich dann aus irgendeinem Grund, weil eine Hochzeit oder eine Geburt oder irgendwas mir das wert wäre, mich proaktiv dafür entscheide, dann würde ich das auch machen, aber in dem Bewusstsein, was ich im großen Ganzen will. Und das ist schon ein riesiger Unterschied zu früher, wo ich einfach immer konstant mitgetrunken habe.
Es gibt eine schöne Passage, die so ein bisschen hilflos wirkt oder resignierend, wo du sagst, du warst nicht in der Lage, deinem Bekanntenkreis die massiven Vorteile deines neuen Lebensstils zu vermitteln, weil du in der Phase auch so ein bisschen vielleicht den unrealistischen, naiven Wunsch hattest, manche durch dein Vorbild mitzuziehen, dass sie dir nacheifern oder sowas. Wie hat sich diese Dynamik jetzt in deinem Bekanntenkreis jetzt nach gut 2 Jahren weiterentwickelt? Ist da Akzeptanz oder nach wie vor Erwartungshaltung? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, es ist nach wie vor kommen Sprüche wie, jetzt komm, hab dich nicht so oder manchmal sogar, jetzt werd mal wieder normal. Also da wird das Mittrinken als normal empfunden. Aber der entscheidende Prozess, der muss bei dir selbst stattfinden. Und jetzt klinge ich wirklich ein bisschen belehrend, aber es ist einfach so. Du musst dich loslösen von deinem Umfeld. Du musst für dich selber entscheiden, was du willst, herausfinden, was du willst. Du musst selber sagen, es ist egal, was die anderen sagen. Ich muss mich davon einfach komplett frei machen. Und ich habe jetzt Gott sei Dank einen Freundeskreis, die dann auch über sich selbst lachen können. Und ich sitze dann dabei und dann wird ab und zu noch ein Spruch gebracht. Aber jetzt ist es mittlerweile natürlich auch schon Gewohnheit. Und dann wird höchstens mal immer noch und und wie lang denn noch? Als ob ich das jetzt irgendwie begrenzen müsste. Ja, wie immer, so ein bisschen wie bei einer Diät oder wie in der Fastenzeit. Ja, aber Ostern, gell, da geht's dann schon wieder weiter und so. Und aber da kann ich jetzt drüber schmunzeln und die können mittlerweile auch schon. Aber was mich viel mehr freut, wenn ich das noch sagen darf, ist, dass ich auch durchaus Leute zum Umdenken inspiriert habe. Ich habe einen Freund, von dem ich es nie gedacht hätte, der es jetzt aufs Wochenende geschoben hat, also der komplett runtergefahren hat unter der Woche, auch 2-facher Familienvater. Ich habe einen anderen Freund, der jetzt gerade auch total Abstinenz macht. Also das sind natürlich dann die Highlights, ja, wenn du merkst, dass Leute von deinem Verhalten inspiriert worden sind. Das sind nicht nur Leute, die es kritisieren.
Weil du natürlich auch zeigst, dass es geht. Ich weiß nicht, ob du die Story von Roger Bannister kennst. Nee. Das war der erste Mensch, der die Meile unter 4 Minuten gelaufen ist. The 4-Minute-Mile. Das gab's vorher nicht. Ja. Er hat's geschafft und in den Monaten danach haben es Dutzende weitere geschafft. Einfach weil diese mentale Barriere durchbrochen war. Und das finde ich immer an Beispielen wie dir so schön. Erst wird man kritisiert, belächelt, aber es führt zum Umdenken, zum Nachdenken im ersten Schritt, bei manchen zum Umdenken und dann auch zu einer Verhaltensänderung.
Genau, ich möchte das Thema aufs Tableau bringen, ja, und dann muss jeder seinen Weg finden. Und nochmal, du darfst dich nicht von deinem Umfeld abhängig machen oder von der Meinung von deinem Umfeld. Wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann musst du deinen Weg gehen. Und das ist einfach die Lehre. Das ist dieses im Kontext von Alkoholismus wird man wahnsinnig viel nach seinem sozialen Umfeld gefragt und es wird auch viel damit entschuldigt. Aber am Ende entscheidest du, was du dir bestellst. Du entscheidest, was du dir heute Abend im Restaurant bestellst, niemand anders. Auch nicht die böse Alkoholindustrie. Ja, das kann man alles kritisieren. Man kann die Verfügbarkeit von Alkohol. Es gibt überhaupt keinen Sinn, warum an Autobahnraststellen Alkohol verkauft werden. Es gibt tausend Gründe. Alkohol an Jugendliche. Aber das werde ich in den nächsten Jahren wahrscheinlich selbst nicht ändern können. Was ich aber ändern kann, ist, was ich mir bestelle. Ja. Ja? Und wie du sagst mit der Schokolade, es gibt ja auch noch viele andere Aspekte, Zucker etc. Das sind alles Sachen, die werden wir jetzt nicht per se morgen, obwohl wir wissen, dass es falsch läuft, werden wir es aber nicht alles sofort ändern können. Wir können ein Bewusstsein dafür schaffen. Aber ich darf mich dann nicht aus der Verantwortung rausnehmen und sagen, weil meine Freunde sagen, wir sind heute alle auf der Wiesn und du musst mitmachen. Dann kann ich es frei entscheiden, ob ich es will oder nicht.
Lass uns mal jetzt von deiner persönlichen Situation so ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene gehen. Wir sind beide große Fußballfans und wenn man da oft die Banden sieht von Heineken oder sowas, dann steht da immer dieser Spruch, enjoy responsibly. So, jetzt, du beschreibst im Buch, dass es für dich eher nicht funktioniert, 2-3 Gläschen Genuss und dann aufhören. Es hat auch viel mit Dopamin zu tun. Da gibt es Menschen, die eher Dopamin getriggert sind als andere. Aber jetzt auch in deiner Beobachtung der Gesellschaft, wie stehst du zu diesem Konzept Alkohol moderat und verantwortlich zu genießen? Glaubst du, die meisten Menschen können das oder ist das ein Trugschluss?
Also es gibt da ganz einfache Selbsttests. Den einen beschreibe ich auch in meinem Buch. Das ist, wenn du jetzt sagst, das ist für mich ist nicht wie beim Hut, der trinkt für den Effekt, um sich zu betrinken, sondern ich trinke, weil ich diesen Riesling von der Mosel so genieße. Dann gibt es in der Suchtforschung ein ganz einfaches Experiment. Du gehst am Abend hin in der Gesellschaft oder zu Hause und schenkst dir ein Glas davon ein und stellst die Flasche dann zurück in den Kühlschrank. Gehst auf eine Party, sagst, ich habe so Bock auf eine Bloody Mary, trinkst eine Bloody Mary und lässt es dann bleiben. Dann bist du, sag ich mal, unbedenklich, was die Suchtgefahr angeht. Das ist, akzeptiere ich dann auch oder ist einfach okay, das ist dann dein Genuss. Aber das können natürlich nur die wenigsten, weil das eine Droge ist, die stark abhängig macht, nicht nur psychisch, auch physisch. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass viele, viele, viele berufstätige Menschen sich über den Tag sowas von mit Koffein zerschießen, dass ihnen oft als Downer nur der Alkohol bleibt, um überhaupt einigermaßen einschlafen zu können. Es gibt so viele Aspekte. Das heißt, dieses moderat genießen, das sind natürlich Marketingbegriffe, genauso wie die Freiheit der Selbstentscheidung. Ja, genau. Dann schau dir mal die ganzen Trinker an. Ja, dann geh mal auf allen Gesellschaftsebenen, von der Parkbank bis hoch, in die feinsten Restaurants, wo gegluckert wird. Sind die alle frei in ihrer Entscheidung oder sind die abhängig? Und wie viel Freiheit steckt eigentlich in der Sucht? Gar keine. Ja, also das sehe ich schon. Und jetzt zu der Heineken-Werbung überhaupt. Es ist natürlich ein Skandal, dass in einem sportlichen Kontext so viel geworben wird. Ja, das wurde ja der Zigarettenindustrie auch verboten. Aber wir dürfen halt nicht unterschätzen, die Alkoholindustrie ist eine milliardenschwere Industrie mit wahnsinnig effektiver Lobbyarbeit und deswegen gibt es diese Plakate, diese Werbung, wenn du in Amerika Football schaust und dann musst du praktisch einen Budweiser dazu trinken, sonst gehörst du nicht dazu und so weiter und das ist natürlich alles auch Lobbyarbeit der Alkoholindustrie und auch da gehört natürlich in Berlin, in Brüssel an den entsprechenden Stellen endlich aktiv daran gearbeitet. Und das ist, was ich sage, das werde ich mit meinem Buch, das wirst du mit deinem Podcast wahrscheinlich nicht morgen ändern. Was ich ändern kann, ist halt mein eigener Konsum.
Absolut. Und eine Ergänzung noch, weil du gerade auch von psychischer und körperlicher Abhängigkeit gesprochen hast. Die Grenzen sind ja heute gar nicht mehr so klar, weil es besteht ja noch dieser Mythos, psychisch bildet man sich ein. Aber das hat mit Neurotransmittern, genau. mit Molekülen im Gehirn zu tun, die dann eben doch wieder physischer Natur sind, sodass alles, was wir auch heute oder früher als psychisch abhängig beschrieben hätten, physiologische Grundlagen hat.
Und das ist so toll, dass es zum Thema Alkohol und Alkoholismus wahnsinnig viele Studien gibt, die auch ständig aktualisiert werden. Genau wie du sagst, dass es diese Unterscheidung zwischen psychischer und physischer Abhängigkeit ist nicht mehr zeitgemäß. Wir wissen, dass das letztendlich alles auf einer Ebene läuft. Wir wissen zum Beispiel auch, dass diese berühmten 2 Gläser Rotwein, die angeblich gesund sein sollten, das ist alles ein Mythos. Alkohol ist Zellgift und jeder Schluck Alkohol ist Gift, genauso wie jede Zigarette Gift ist. Das heißt, ich will niemand verteufeln, der sein Zigarettchen raucht oder sein Glas Alkohol trinkt, weil es gibt doch 1000 andere Süchte. So, man muss nur sich bitte das nicht auch nicht schönreden oder so tun, zu sagen, ja, ich trinke jetzt heute Abend eine Flasche Rotwein und tu mir dann dabei auch noch was Gutes.
Wir gehen ja in diesem Podcast, Felix, wie der Name sagt, so diesen Fragen nach, welche oder was Menschen, die aus Krisen stärker zurückkommen, von denen unterscheidet, die liegen bleiben und die dadurch zerstört werden. Jetzt kann man ja schon sagen, dass du durch eine sehr intensive Krise gegangen bist, sowohl persönlich, aber jetzt auch eben über das beschriebene Projekt. Was würdest du denn sagen, hast du als Superpower aus dieser Zeit mitgenommen? Welche Stärke, welche Fähigkeit hast du entwickelt, die du ohne diese Krise gar nicht erarbeitet oder erworben hättest?
Ja, wirklich die Stärke, zu was man aus eigener Kraft fähig ist und an diese eigene Fähigkeit auch wirklich zu glauben. Und auch mit einer gewissen Härte gegenüber sich selbst diese auch durchzusetzen. Das ist schon eine Superpower. Und wenn du es mal schaffst, in meinem Münchner Umfeld, in meiner Münchner Bubble, dich da ein Jahr rauszuziehen und trotzdem dabei zu bleiben. Und wenn du merkst, was für positive Effekte es hat, dann bestärkt dich das natürlich auch in anderen Ebenen. Ja, also ich würde mit der Erfahrung jetzt, ich meine, wir beide sind Sportler, ne? Ich würde jetzt einen Marathon psychisch ganz anders angehen, mental, weil ich einen Marathon gerade absolviert habe, ne? Und bestanden habe, einen sehr, sehr harten. Ne? Und das sind, glaube ich, genauso wie es negative Narben gibt, das ist eine positive Narbe, auf die ich immer gucke. Das ist das berühmte hier geschwulst in meiner Hand, da bin ich auf ein Weinglas gefallen, auf einer Geburtstagsfeier für meine Tochter. Und das war so ein bisschen der Auslöser. An helllichten Tag betrunken, ja, an der Isar. Und bin draufgefallen und dann war ich so betrunken, dass ich gar nicht realisiert habe, was da passiert ist. Und dann irgendwann hat eine Freundin gesagt, du musst sofort, da steckt noch Scherbe drin, du musst sofort in die Notaufnahme, du hast hier einen Cut. Und wenn dir das dann mal befährt, so tief kann man ja fast nicht fallen, sage ich mal. Und das ist jetzt für mich mittlerweile eine positive Narbe, weil mir das zeigt, okay, ich habe das geschafft, ich habe es aus eigener Kraft geschafft. Da kann mir eigentlich jetzt schwer was, also keine Ahnung, was sind die normalen Probleme? Du hast vielleicht ein Thema mit deiner Wohnung, du hast ein Thema mit einer Beziehung, du hast ein Thema mit deinem Job. Ja, mag sein, die Probleme könnten kommen, aber dann gucke ich drauf und sage, okay, das habe ich schon mal bestanden und dann kann mir eigentlich wenig was anhaben. Ne?
Sehr, sehr cool. Es gibt noch zum Schluss, ich könnte stundenlang weiterreden, aber wir müssen irgendwann zum Schluss kommen. Du beschreibst eine Episode, wo du eine Sitzung der anonymen Alkoholiker besucht hast, um so ein bisschen dich auch zu finden, wo du stehst, bist du Alkoholiker etc. Und da gibt es eine Person, die nicht wirklich Egon heißt, aber die du Egon nennst. Und der empfiehlt, dich nicht zu outen als Alkoholiker oder mögliche Alkoholiker, weil es auch weitreichende Konsequenzen für Beruf, für Privates etc. haben kann. Jetzt hast du dich ja nicht nur geoutet, sondern es in einem Buch dokumentiert. Also die Katze ist komplett aus dem Sack. Welche Reaktionen erwartest du, vielleicht auch negativer Natur, auf die du dich auch mental im Moment vorbereitest?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ja, ich habe mir natürlich in gewisser Weise die Hosen runtergelassen, hoffe, mit diesem Hosen und runterlassen natürlich anderen geholfen zu haben. Ich hoffe, dass das 16-jährige Ich, die 16-Jährigen, die das vielleicht in der Schule irgendwie mal lesen oder mitbekommen, dass die es rechtzeitig lesen, bevor sie in diesen ganzen Strudel geraten. Ja, es wird sicher Reaktionen geben von Menschen, die mich so ein bisschen anschauen, wie man halt den Menschen anschaut, der sich ein Glas Wasser auf der Wiesen, wo man immer, ist das jetzt ein Fitnessfreak oder ist das ein trockener Alkoholiker? Und das ist natürlich einfach eine Stigmatisierung, die mir vielleicht auch zuteil werden wird. Ich hoffe es nicht, aber sicher bin ich da natürlich nicht. Und ich habe mit keinem journalistischen Projekt bislang so viel Intimitäten zugelassen. Deswegen bin ich da auch natürlich sehr gespannt. Und es ist was Besonderes für mich. Und dann irgendwann, wenn meine Tochter, kommt das nächste in ein paar Jahren, wenn meine Tochter lesen kann und das mal zwischen die Finger bekommt, bin ich auch sehr gespannt. Also ja, es ist ein ganz, ganz besonderes Projekt und ich hoffe wirklich, dass ich wohlwollend betrachtet werde und dass man das als produktiven Beitrag zur Diskussion sieht und mich nicht kritisiert oder stigmatisiert, aber wissen kann ich es nicht.
Meine Vermutung ist, dass du kritisiert werden wirst von denen, die es am stärksten gebrauchen können. Haben wir schon gesprochen, immer wenn man sich getriggert fühlt. Aber auch da kann es, glaube ich, und ob es dein Buch ist, es kommen auch andere, die sich mit dem Thema noch beschäftigen. Das ist auf jeden Fall ein Lenken des Tankers in eine sinnvolle Richtung aus meiner Sicht. Ich darf zum Schluss noch ergänzen, was mir geholfen hat, das ganze Thema wirklich auf eine nachhaltige Spur zu bringen. Und wenn ich irgendwo hingegangen bin und mich ein bisschen auch geärgert habe, zu meiner Frau gesagt habe, jetzt muss ich mich wieder rechtfertigen etc., dann habe ich mich immer gefragt, wenn jetzt Roger Federer oder Tom Brady hier reingehen würden, müssten die sich rechtfertigen? Und meine Vermutung war nein. Da wird jeder sagen, ja, der Roger Federer, klar trinkt er keinen Alkohol. So, und da habe ich gesagt, ich bin jetzt nicht Roger Federer, ich bin weder im Tennis noch in irgendeinem anderen Bereich diese Genialität, aber es hat was mit Role Models und Assoziation der Peer Group zu tun. Und ich habe für mich gesagt, ich möchte eher zu den Roger Federers vom Lifestyle, vom Anspruch ans Leben gehören, als eben von denen, die sich dreimal die Woche wegknallen. Und das hat mir so ein bisschen innere Selbstsicherheit, gerade in der Phase, wo du sagst, wo man noch nicht ganz so sicher unterwegs ist, gegeben. Und vielleicht hilft es auch anderen Menschen, die diesen Weg gehen wollen, dass man sich mit den Menschen eher in ein Boot setzt mental, auch wenn man sie persönlich gar nicht kennt, als eben mit den anderen. Macht es Sinn für dich?
Absolut. Und man sieht ja an dir auch, du hast einfach das Vakuum gut gefüllt oder nicht zugelassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Du knallst dich natürlich eher dreimal die Woche weg, wenn du leer bist, wenn du nicht wirklich weißt, wer du bist, was du willst, was deine anderen Themen sind. Mhm. Ne? Wenn du aber so wie du hast ja dir ein kleines unternehmerisches Imperium geschaffen, bist auch aus einer Krise herausgekommen, hast was Neues erschaffen und du bist erfüllt. Und wenn ich erfüllt bin, ja, privat und beruflich, dann gibt es eigentlich jetzt keinen Anlass, mich die ganze Zeit vor der Realität zu betäuben und zu flüchten. Wenn mir die Realität aber nicht schmeckt, wenn ich einen ungelösten Partnerschaftskonflikt zu Hause habe, wenn ich vielleicht einen Job mache, der mir gar nicht passt, da habe ich natürlich viel mehr eskapistische Gedanken und will flüchten, zumindest für ein paar Stunden. Und dafür ist natürlich dann der Alkohol ein guter Genosse, ja, weil dann bin ich 3-4 Stunden, wie du sagst, in der berühmten Austaste. Ne? Dann sehe ich das Leben nicht klar, sondern benebelt. Aber du bist dann. Eine herzliche Gratulation auch dazu. Ich freue mich wirklich, auch hier zu sein. Du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man aus einer Krise rauskommen kann, sich und sein Leben so besetzen und so erfüllen kann, dass man es halt nicht betäubt ertragen muss. Ja, und das ist interessant. Sorry, jetzt komme ich. Aber das Interessante ist, dass in allen Schichten gilt. Selbst die Leute, die sehr, sehr reich sind, sind oft leer und haben ein Vakuum und trinken oder nehmen andere Drogen. Ja, das heißt, das hat auch nichts mit Geld zu tun, sondern es hat was mit einer inneren Haltung zu tun. Das ist eine ganz banale Sache. Wer bin ich und was will ich und wo will ich hin?
Schön. Rührt mich jetzt ein bisschen zu Tränen, wenn ich ehrlich bin, weil das, was du jetzt sagst, probiere ich mir natürlich auch immer zu sagen, aber ich habe auch nicht die gütigste innere Stimme und wenn das dann jemand mal so unabgesprochen sagt, dann geht es ins Herz rein. Vielen Dank dafür, bedeutet mir wirklich viel. Ich habe noch eine letzte Frage, Felix, an dich, die jeder Gast hier beantworten darf. Wenn du jetzt mal nochmal ganz hoch auf eine Metaebene gehst und auf dein ganzes Leben guckst und auf das Auf und Ab deines Lebens, was ist daraus so für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Wow. Wow, die allerwichtigste Erkenntnis ist in meinem Fall jetzt, das trifft nicht für alle zu, aber für mich ist ganz klar, dass es belohnt wird, häufig auch den unkonventionellen Weg zu gehen. Dass man das Gegenteil von dem oft machen muss, was alle sagen, dass man machen sollte, was nicht immer einfach ist. Aber gegen den Strom zu schwimmen, hat sich für mich als sehr gute Formel bewährt.
Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir für dein Buch und für alles Weitere viel Erfolg. Ich freue mich richtig, dass wir uns auch ein bisschen wiedergefunden haben jetzt. Wir haben schon vereinbart, dass wir auch mal uns noch mal ohne Mikro treffen. Freue mich schon drauf. Wir haben viele Parallelen. Ja. Und jetzt erstmal ganz viel Erfolg für dein Buch.
Danke.